Herzlich willkommen zur 817. Ausgabe des Sneakpods und herzlich willkommen in diesem wunderschönen Airbnb, das wir uns für diese Aufnahme gemietet haben. Mit mir hier der Nachbar, der wirklich gut vorbereitet ist. Das ist Robert Krüger.
Runter von meiner Veranda.
Und Christoph Perner wartet noch auf die letzte Folge von Friends.
Ja, das stimmt dann wohl und Stefan Giesbert schaut sich draußen die Hirsche an.
Guten Abend. Dass du sie gar nicht bewertet hast.
Die Hirsche bewertet?
Ja, ich glaube, ich hätte irgendwas über die Animation der Hirsche gesagt.
Ja, das ist so ein Stefan-Ding.
Ja, genau. Deswegen hast du dir die Hirsche angeschaut.
Ja, okay, du hast uns, nein, warum waren wir eigentlich letzte Woche nicht da? Also die meisten, ich denke, den meisten Hörern fällt es gar nicht auf. Also wenn die so ähnlich Podcast hören, wie ich Podcast höre, so, ja, jetzt war lang kein Sneakpod mehr, könnte mal wieder kommen. Und es ist irgendwie Juni oder so. Oder beim Bob wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 2027.
Ich bin gerade Weihnachten Weihnachten 22 bin ich gerade.
Ach, Gott, oh Gott. Aber das ist vorbei, das ja so, Thema ist. Du müsstest
ich ja so
löschen.
Nein, ich habe Podcasts, die zeitkritisch sind, die hüpfen immer an allem vorbei nach oben. Und dann die nicht zeitkritisch sind, die höre ich irgendwann. Und irgendwann ist jetzt halt gerade Weihnachten 22.
Ist ja schön.
Ja.
Genau, letzte Woche. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, warum haben wir eigentlich...
Ja, ich musste Kuchen backen.
Ach, stimmt.
Christoph hatte Stress und hat gesagt, er kann nicht oder so.
Ich dachte, eine zweistöckige Sachertorte gebacken, aber sie war nur zweilagig oder doppelte Menge oder sowas.
Doppeltes Rezept, dadurch vierlagig, genau.
Meine Gattin war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht zweistöckig war, weil ich irgendeiner Stelle nicht richtig zugehört habe.
Ja, ich habe mir dann überlegt, hinterher, ich hätte ja einfach zwei der Böden mit einem bisschen geringerem Durchmesser machen können, dann hätte es zweistöckig ausgesehen.
Genau, ja.
Ja, wäre aber auch nicht mehr gewesen. Nee, ich hatte auch beruflich ziemlich viel zu tun letzte Woche und dann kam halt noch dazu, dass ich Geburtstag hatte und eine Torte backen musste und
Du bist die einzige Person, die sich zum Geburtstag selber die Torten backst, die ich kenne.
Das ist wahr. Das habe ich auch
erlebt. Ich habe früher immer die, wir sollten immer bei meinem vorherigen Arbeitgeber einen Kuchen zu unserem Geburtstag mitbringen. Das sagt man auch die anderen Leute, bebackt immer. Und da habe ich immer einmal im Jahr eben eine Sachertorte gebacken und das hat mir Freude gemacht. Und das hat
jetzt der neue Arbeitgeber, da ist das nicht mehr so.
Da ist es nicht mehr so, nee. die kommen irgendwie immer nicht und essen nicht den Kuchen. Aber ich habe auch letztes Jahr, habe ich schon keine, wie war denn das? Ach genau, letztes Jahr war ich ja schon weg aus der Firma und ich glaube im Jahr vorher hatte ich mir weil sie da so undankbar gewesen waren, hatte ich mir eh schon gesagt, so das ist der letzte Kuchen, den ich backe. Also deswegen habe ich jetzt 2 Jahre keinen Kuchen gebacken.
Hast du trocken Brot mit hingeschleppt?
So ungefähr, ja. Und habe mich jetzt gefreut, endlich mal wieder eine Sachertorte backen zu können, weil das ist ja so ein Kuchen, den kann man nicht einfach so mal zum Sonntag backen. Also am Ende ist es auch nur ein Schokoladenkuchen, aber ist halt doch ein bisschen zu groß und so. Und ja, wahrscheinlich sollte man einfach mal backen, ja. Eigentlich ist es Quatsch. Aber man braucht dann doch irgendwie mal einen Anlass. Und dann ist immer das Problem, bei allen möglichen Anlässen, sagen dann immer alle Schwiegermütter, Mütter, Tanten, Omas, weiß der Teufel was, sie backen Kuchen, sie backen den Kuchen, sie backen den. Und es ist immer so, da ist irgendwie kein Raum dafür, dass ich auch einen Kuchen backen kann. Und deswegen mache ich das dann an meinem Geburtstag. Da sage ich dann, nee. In erster Linie backe ich da meinen Kuchen, den ich haben will. Und ich hatte meine Mutter noch mit einem Kuchen beauftragt, eine Linzertorte. Und meine Schwiegermutter hat dann natürlich auch noch 2 Kuchen mitgebracht, ist ja klar.
Die lässt sich nicht outkuchen.
Die lässt sich da nicht abkuchen, ne. So hat man genug Kuchen.
Und deine Frau hat noch diese Kirschtaschen gebacken, die auch sehr lecker.
Also es waren fünf Stück und ich bin stolz, behaupten zu können, dass ich vier davon geschafft habe.
Sehr gut. Du hast wahrscheinlich den Kinderstreuselkuchen nicht gegessen, oder? Den haben die Kinder, glaube ich, gegessen.
Ich habe den Streuselkuchen ohne Apfel, den habe ich als einzigen ausgelassen.
Ja, genau, das meine ich. Ja, die Kirschtaschen, die hatte meine Frau ja extra für den einzigen Veganer gebacken, der kommen wollte.
Zwischen auch noch der Bus.
Natürlich.
Der kommen wollte.
Ja, und er hat dann abgesagt, als meine Frau gerade dabei war, sie zu backen.
Aber die Reaktion, die sie dann hatte, das war toll. Sie hat sie sofort deveganisiert.
Ach stimmt, sie hat gleich Ei drüber gestrichen, ja?
Genau. Also,
ja, wenn er nicht kommt, okay, dann schmier ich auch Ei drüber.
Dann sofort irgendwas diesem Kuchen antun, damit er nicht mehr vegan ist. So wie sie das erklärt hat, ist das zumindest so, wie das bei mir angekommen ist. Als ob es so eine Trotzreaktion war. So, wenn er nicht kommt, dann mach ich da jetzt Ei drauf. So, wahrscheinlich meinte sie das gar nicht so, aber bei mir ist es so angekommen, wie sie es erzählt hat.
So meinte sie nicht. Und das, was zum Abendessen veganes vorbereitet war, das ist auch vegan geblieben. Also diese Kidneybohnen-Dinger, Dingelchen.
Ja, auch super.
Ja, fand ich auch. Also die haben sich hier nicht sehr gut ausgehalten. Die haben irgendwie, weil die hatten wir früher, hatten wir die, also wir hatten die schon mal gemacht, da waren sie gebraten. Das waren solche Kidneybohnen-Burger-Patties. Und das, da wir eh frittiert haben, Pommes, haben wir gedacht, frittieren wir die auch, aber das haben die nicht so richtig gut vertragen. Also das, ich glaube, die sind doch besser gebraten. Naja, jetzt reden wir ewig lang über meinen Geburtstag, das war überhaupt nicht mein Ziel. Lass uns über den Film reden.
Ganz genau. Leave the World Behind. Worum ging's?
Ja, Leave the World Behind ist eine Netflix-Produktion aus dem vergangenen Herbst oder Ende des Jahres mit Julia Roberts und Ethan Hawke, die ein Ehepaar sind mit zwei Kindern und ich glaube in San Francisco oder Los Angeles oder so, meine ich. Weiß ich jetzt gar nicht genau.
Nee, New York.
Also, ich hätte auch gesagt New York. Ja.
Vielleicht auch New York, ja. Leben und raus aufs Land Urlaub machen. So für ein Wochenende oder so. In einem Airbnb, ziemlich schick. Aber eben ein bisschen weit ab von allem. Und das ist so auch ganz schön. Und sie liegen dann am Strand und erleben mit, wie ein großer Öltanker ist es, glaube ich, also auf jeden Fall ein sehr großes Schiff, direkt bei ihnen an den Strand auffährt. Also offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, orientierungslos, führerlos, wie auch immer. Und das ist so das erste ziemlich seltsame. Und zurück in dem Haus, in dem sie da sind, fällt irgendwann die Kommunikation, also Internet und Telefon und sowas aus.
Fernsehen und Radio auch.
Fällt alles aus, also richtig Blackout. Und dann stehen plötzlich zwei Menschen vor der Tür und klingeln. Ein Mann und seine Tochter, die sich als die Besitzer des Hauses ausgeben. Und also es auch offensichtlich sind, also so viel kann man sagen. Und die jetzt auch dort übernachten möchten, wegen dieses Blackouts und so und irgendwie klemmy. Gerade die Julia Roberts Figur ist nicht so richtig begeistert und es ist irgendwie seltsam, seltsame Vibes auch. Man weiß auch als Zuschauer nicht so recht, wird das jetzt irgendwie zu so einem Horrorfilm oder irgendwie komisch. Es geschehen dann noch weitere komische Dinge im Umfeld um dieses Haus, aber eben auch so eben weiter, was diesen Lookout angeht, der wohl ziemlich groß auch ist. Es Es eskaliert ein bisschen.
Mhm. Und Hirsche stehen im Garten.
Hirsche.
Genau, das ist das, was ich eigentlich am wenigsten verstanden habe in diesem Film, was das mit diesen Hirschen auf sich hat.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Alles andere war ja recht erklärt, gell? Aber das mit den Hirschen? Hm.
Ja, es war. Das ist so also die eine Sache, die man nicht mit einem rationalen Weltverständnis unsere Welt und dem, was einem in dem Film gesagt wird, die Hirsche kriegt man damit nicht gepasst. Die ist
so ein Mystery-Element irgendwie, so ein bisschen, ja. Ja, stimmt.
Der Rest ist ja im Grunde Kammerspielartiges, naja, es ist jetzt, die fahren auch mal raus, aber so das meiste ist irgendwie in diesem Haus mit diesen, wie viele Personen sind es? Sechs?
Mhm.
Diesen sechs Personen und halt so ein bisschen noch Garten und
und dann noch die Kevin Bacon Figur.
Die Kevin Bacon Figur, wobei der kommt ja sehr sehr spät erst zum Tragen.
Ja.
Und ja, es geht eigentlich sehr viel um das Zwischenmenschliche, um Misstrauen, Rassismus. Wobei ich hatte da vorher von dem Rassismus Thema gelesen. Und hatte befürchtet, dass es so, ich weiß nicht, wie ich das für ein Wort benutzen soll, wie plakativ oder sowas, irgendwie so on the nose so kommt, aber ich finde das, der Film macht das ganz fantastisch, wie er das irgendwie sehr subtil, also der macht das nicht zu seinem Hauptthema, aber es schwingt halt auch mit, gerade bei der Julia Roberts Figur ziemlich am krassesten eigentlich, weil die beiden Personen, die da vor der Tür stehen, gespielt von Mahershala Ali und die Schauspielerin, die seine Tochter spielt, weiß ich den Namen gerade nicht. Kann mal irgendeiner raussuchen. Sind halt Schwarze und die Familie Ethan Hawke, Julia Roberts und Kinder sind Weiße und dann steht halt der schwarze Mann nachts vor der Tür und sie sagt irgendwie so nichts direkt Rassistisches, aber der Rassismus, der platzt da so aus der ganzen Szene raus und aus ihr so, wie sie quasi anzweifelt, dass diesem schwarzen Mann da vor ihr kann doch unmöglich dieses superreiche Haus gehören. So, das sagt sie nicht, aber irgendwie sagt sie es doch auf eine Art. So, und das, das war schon gut eingebaut, ohne dass der Film dann nur auf diesem Thema rumreitet. Er hat ja ganz viele andere Sachen zu behandeln und die ganzen weirden Sachen, die da passieren. Aber es dauert halt ziemlich lang, bis dieses Misstrauen zwischen diesen beiden Gruppen weggeht.
Die Schauspielerin, die die Tochter spielt übrigens, die hat nur einen Namen, was mich etwas irritiert. Die heißt Mia La oder Miha La mit einem Apostroph dazwischen.
Also hier steht es als Miha La Herold.
Ach, sehr lustig.
In der IMDb nicht, da steht sie so, wie Christoph gerade gesagt hat. Interesting.
Die Wikipedia behauptet.
Ah. Okay. Na, dann hat sie vielleicht irgendwie einen Künstlername, nur ihren Vornamen.
Genau. Diese Szene, in der das, in der das, dieses Aufeinandertreffen, das erste, die ist auch visuell toll. Die Kamera geht in dem ganzen Film sehr oft durch Wände, durch Fenster oder durch Zwischendecken. Auch immer mit Geräuschen. Also wenn die Kamera quasi von oben nach unten, ein Stockwerk nach unten fährt, dann geht sie halt so in die Zwischenboden rein und man sieht irgendwelche Rohre und Kabel und so weiter und dann hört man auch immer irgendwie andere Geräusche, irgendwelches Tropfen von irgendwelchen Leitungen oder so und dann kommt sie in der unteren Ebene raus und das macht sie auch mit Seitenwänden, wenn sie von innen einem Haus nach außen geht und in dieser Szene macht die Kamera das auch und splittet damit den Bildschirm quasi mit der Wand in der Frame-Mitte und auf der linken Seite stehen Julia Roberts und Ethan Hawke, die Weißen, in einem hell erleuchteten Raum, quasi im Inneren des Gebäudes, hell erleuchtet.
Hell gekleidet,
hell gekleidet und auf der Außenseite, draußen im Dunkeln, weil es ja Nacht ist, stehen die beiden Schwarzen und trägt auch, glaube ich, einen sehr dunklen Anzug. Was sie anhat, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Hm. Aber so dieses die auf der einen Seite, die auf der anderen Seite. Es ist so super. Es ist natürlich irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, ist es on the nose inszeniert, ja. aber gleichzeitig ist es auch irgendwie auf eine Art beiläufig halt nur über das Visuelle gemacht. Das fand ich toll. So klar, jetzt kannst du das, wenn kannst du das dann übertreiben, wenn du jetzt irgendwie noch die Musik dazu passend wählst, wo der Sänger den Text singt, aber das vermeidet der Film dann. So ganz.
Ja, aber also das fand ich aber nicht. War ganz häufig in dem Film, dass es eigentlich sehr on the nose, wie hast du es gerade genannt, dargestellt war, aber dann doch irgendwie auch subtil. Also, und sich eben dann nicht ergeht in Ergötzen. Also die Sache zum Beispiel mit den Teslas, ja. Das war ja eine coole Szene irgendwie. Es war sowohl eine Horrorszene eigentlich, als auch ja, hat die ja was erzählt über die Welt und über Technologie und über das, was da gerade passiert. Und also, und sie hat ein Mysterium aufgemacht, dass man sich fragt, so, ja, warum passiert das jetzt genau so, wie das jetzt hier passiert? Seltsam irgendwie. Und solche Szenen gab es ja viele. Mit dem Schiff am Anfang ja im Endeffekt auch, gell? Das wurde ja auch, ja, das ist im Endeffekt so ein fast schon so ein Trope aus einem Katastrophenfilm. Aber das wurde nur so angedeutet, genau, eigentlich.
Es wurde also nur so angedeutet, man kann dann aus einem ganz kurzen Dialog fetzen, den man vielleicht, ich weiß nicht, ob man den in der Synchro gehört hat, in der englischen Version, konnte man ihn hören, da gibt es so einen Polizisten und der winkt halt so die Leute weiter und der sagt so ganz beiläufig in dem Halbsatz, den er da noch so bellt, während er die Leute weiter scheucht, dass das schon mehrfach irgendwie, there was a couple of them oder sowas, sagt er nur.
Ja.
Und so, wenn du das hörst und mitkriegst, dann hast du schon wieder so eine weitere Idee, was in der weiteren Welt so anders als nur an diesem Strand und diesem Ferienhaus.
Ja, bei dem Flugzeugabsturz ja dann genauso.
Ja gut, da ist es ja nur, das kannst du ja nur nicht verpassen, was das ist. Aber das könntest du halt theoretisch überhören oder so. Ja, das sind dann so kleine Details, die du so aufsammeln kannst, wenn du genau aufpasst. Wenn du in dem Augenblick gerade in deiner Chipstüte raschelst, dann hast du das halt nicht gehört. Ist wahrscheinlich auch nicht schlimm, aber so die kleinen Info-Nuggets, die man so finden kann in dem Film.
Ich habe schon wieder einen Film vorgeschlagen mit Flugzeugabsturz. Muss ich überlegen, was ich dann in 2 Wochen vorschlage.
Hey, das konntest du nicht wissen, oder?
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, okay, wenn du auf die Cast-Liste geguckt hättest, in der IMDb-Cast-Liste, ist ja relativ kurz, weil kommen nicht viele Leute vor, sind vielleicht so 15, 20 oder so. Die letzten 3 sind gelistet als Plane Crash Victim 1 bis 3.
Ah, okay.
Also hättest du vielleicht noch wissen können.
Sehr schön.
Brauchen wir einen Spoiler-Teil? Weil ich würde gerne über die über die Thematik reden, sozusagen. Aber ich glaube, das kann man nicht so einfach machen.
Ich hätte erst nochmal den Bedarf über...
Ja, genau. Der Stefan hat auch gar nicht gesagt, wie er es fand. Ich glaube, Stefan, du fandst es nicht so toll, oder?
Nee, also ist ja eh nicht die Art von Film, die ich mag. Also so die ganze Zeit so Psychoterror von links unten und nee.
Aber wie lange hast du geglaubt, dass der Film dich wie lange hast du Angst gehabt, dass es ein Horrorfilm wird? Oder ab wann warst du dir sicher, dass es irgendwie so?
Nicht sehr lange, ich habe dann ziemlich schnell gelesen, um was geht. Und
Cheater.
Hab ich keine Lust drauf. Nee, das macht mir einfach keinen Spaß. Aber dieses Kameragewichse, das ist mir schon hart auf die Nerven gegangen.
Echt?
Diese von dir so beschriebenen schönen Kamerafahrten und ja, jetzt fahre ich noch einmal hier rum und dann Julia Roberts läuft von oben die Treppe rum und ich filme es erst von der Seite und dann drehe ich und dann falle ich runter und dann drehe ich mich nochmal, dann filme ich sie von vorne und danach filme ich sie von hinten und geil, oder? Geil!
Nee. Hat mir jetzt gefallen.
Ja, ich fand's, die ersten 2 Male fand ich es auch richtig cool, hat mir wirklich gut gefallen und dann habe ich mir gedacht so, Alter, hör auf, die einen runterzuholen und mir ins Gesicht zu spritzen. Da habe ich keinen Bock zu.
Du hattest keine Lust, auf die Geschichte aufzupassen, weil du das alles nicht wolltest. Und dann hast du nur auf die Bilder aufgepasst. Das unterstelle ich jetzt einfach.
Vielleicht auch das, ja. Und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal gesagt habe, aber Speed 2. Also dieser Boat Crash, der war schon in Speed 2 und da war er eine Katastrophe, war er wirklich deutlich besser.
Ich finde, der Öltanker, den ich auf Instagram gepostet hatte in der Story, sah ungefähr genauso gut aus. Und der war auch von der AI.
Der war doch, du hast doch wieder so einen gerechneten gehabt, genau.
Ja, klar.
Ja, aber also das war so ein bisschen, sonst hat mir gut gefallen, aber die, also auch die, über die hier Hirsche brauche ich gar nicht zu reden, das habt ihr ja schon gemacht.
Die waren scheiße, ja.
Also.
Ja, aber siehst du, da habe ich zum Beispiel gar nicht so genau hingeguckt. Also die Hirsche waren für mich eher so wieder so ein Plotpoint, wo ich dachte, was ist mit den Hirschen los?
Ja, dass aber
ich darüber nachgedacht habe und gar keine Zeit hatte, mir anzugucken, wie scheiße die Hirsche aussehen.
Ja, vor allem, weil die halt auch so Sachen gemacht haben, die du ja in einem Hirsch kannst du ja nicht abrichten. Das heißt, es war ja klar, dass das Computer ist. Von daher war es mir dann auch wurscht, wie die aussahen. Also
diese eine Szene mit dem Geschrei mit den Hirschen, da gibt's dann irgendwann so super Weitwinkelaufnahmen, wo die Hirsche alle so von ganz nah gefilmt werden und so quasi so verständnislos gucken. Die fand ich großartig. So rein optisch fand ich die so, der Hirsch so, so schauen auf, was machen diese Frauen da? Sehr lustig. Musste ich lachen.
Ja.
Aber ja, sie sahen scheiße aus. Das stimmt schon.
Ja, irgendwie, da hat er mich dann so, ja. Ja, hat mich dann, als ich muss ja sagen, als ich dann gespoilert war sozusagen und in Ruhe gucken konnte, fand ich noch ganz okay.
Ja.
Also es war dann so, ja, okay, jetzt guckst du einen coolen Film und dann plötzlich macht er wieder irgend so ein Kameraspökes und ja, aber also es bringt mich dann halt raus. So, okay, jetzt habe ich mich gerade eben auf den Film konzentriert und jetzt packst du schon wieder dein Genital aus. Mann, oh Mann. Tut mir leid für die expliziten Vergleiche, aber ein bisschen kommt es mir so vor. Ach ja. Gut. Spoiler-Teil.
Ja, wollen wir erst noch Punkte dran machen? Oder?
Machen wir am Schluss. Wir kommen am Schluss wieder zurück.
Okay. Mhm.
Das heißt, genau, wir machen jetzt einen Kapitelmarker. Wo kann ich denn Kapitelmarken? Ach, hier. Genau. Leave the World Behind. Spoiler-Teil.
Genau. Ja, wie man an dem, was du eben gerade gesagt hast, Stefan, ja auch wieder sieht, das bestätigt ja auch das, was ich häufig sage, gute Filme sind, finde ich, meistens durch einen Spoiler nicht zu verhunzen, sondern manchmal sogar besser zu schauen, ne? Oder also
ja.
Siehe Saltburn zum Beispiel, ja, der mir einfach beim zweiten Mal besser gefallen hat, wo ich wusste, um was es geht. Und ich finde auch hier ist nicht so zwingend, dass man überrascht werden muss, was da passiert. Also,
ja, vor allen Dingen für mich war es halt die Entspannung. Es
ist kein Horrorfilm.
Jetzt, genau, es hüpft jetzt nicht irgendein Genveränderter oder sonst irgendwas hinterm Haus vor. Oder es kommt irgendein zweite Verbrechergarde und schießt den von hinten in den Kopf oder so Scherze. Das,
obwohl ja diese, dass dem einen plötzlich die Zähne rausfallen, das war ja so ein bisschen Body-Horror.
Ja, das war aber auch komplett unnütz.
Aber wurde dann ja erklärt, woran es liegt. Also war ich dann auch mit versöhnt, also war ich mehr versöhnt als mit den Hirschen, die einfach Quatsch sind.
Ja, okay. Aber
Ja, Bob, du wolltest irgendwas im Spoiler-Teil. Was möchtest du besprechen?
Sind wir schon im Spoiler-Teil? Hat der Stefan schon
gedrückt? Ich habe gedrückt, wir haben jetzt anderthalb Minuten noch drumherum geredet. Jetzt wird's wirklich.
Jetzt wird's spoilerig. Ja, also ich fand diese Thematik, was am Ende sozusagen die angedeutete Lösung oder die angedeutete Erklärung ist, dass das quasi möglicherweise ein Übernahmeversuch einer feindlichen Regierung ist, die nach diesem Plot abläuft, den der Kunde von der Mashallah Ali-Figur sozusagen schon gewusst hat. Und man dann so drüber nachdenkt, gerade das mit den Teslas zum Beispiel, wie relativ mir nichts, dir nichts, wir uns alle ständig noch mehr chinesische Cloud-Anbieter Sachen reinholen und so, dann fängst du dann schon an so zu überlegen, wahrscheinlich läuft es nicht so ab wie in diesem Film, aber ja, also der Tesla ist jetzt vielleicht ein amerikanisches Unternehmen, aber wer weiß, da steckt wahrscheinlich auch genug China drin, er wird in China gebaut.
Wurde aber auch nicht gesagt, dass die Chinesen sein müssen, können ja auch irgendwelche rechtsradikalen Amerikaner sein oder so, gell?
Genau, also, das wurde nicht gesagt, genau, aber du, wenn du so drüber nachdenkst, so jetzt
System wegfällt in irgendeiner Form.
Genau, wenn du so guckst, im Moment, ich bin zum Beispiel gerade am Gucken nach einem neuen Staubsaugerroboter, alle marktführenden Unternehmen, alles, was da im Grunde in den Testberichten auch nur annähernd eine Chance auf Top 10, auf die Top 10 Platzierung hat, alles chinesische Unternehmen, alle mit chinesischer Cloud, alle mit Sprachassistent eingebaut und teilweise mit Kameras. Das heißt, da fahren dann Kameras mit Mikrofonen von chinesischen, die mit chinesischen Clouds reden, durch deine Wohnung. Und klar, Staubsaugerroboter, jetzt Black Mirror-Folgen und so weiter haben wir gesehen oder Love, Death, Robots. Staubsaugerroboter sind heute noch nicht so bewaffnet, dass sie sich ernsthaft gefährlich machen, aber so ein Tesla, so ein Self-Driving Tesla haben wir in dem Film gesehen, wie der gegebenenfalls auch zu einer tödlichen Waffe werden kann, oder zumindest in diesem Film fast dazu wird. Mhm. Und mehr, also ich meine, wie gesagt, ja, Telekommunikationsinfrastruktur, alle möglichen Telefonnetzgeräte, da gibt es ja immer wieder die Diskussion, ob man hier Huawei noch in unseren 3G, 4G, 5G-Netzen als Teil, als Router, als Base Station oder so haben wollen, weil da auch die Chinesen drinstecken. Ob das besser ist, wenn man das aus Amerika kauft oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt, aber diese ganzen Sachen, also der Film macht viel so Möglichkeiten auf, drüber nachzudenken, so könnte das so kommen, würde das so kommen. Es fängt halt mit einem Öltanker, der nicht mehr lenken oder seine Navigation nicht mehr benutzen kann, an, ne? Weil der vielleicht auch Steer-by-Wire mit irgendeinem Bordcomputer, wo keine Ahnung was drin ist. Also man kann so viel drin rumfantasieren, weil der Film so schön viel andeutet und dann aber eben die Erklärung offen lässt, sodass du dir das selber dann reinfüllen kannst, wie du glaubst, dass es dazu gekommen ist. Und das hat Potenzial.
Und jetzt kommt halt der wirklich beängstigende Twist, finde ich, wenn man halt sich vor Augen führt, dass halt einer der Producer Barack Obama ist. Gell? Und das ist dann das, wo ich sagen muss, okay, da kriegt er mich, da habe ich dann den Kloß im Hals. Weil was will mir der ehemalige Präsident, der ja ganz sicher mehr weiß als andere, als irgendwelche Filmemacher, was will der mir mit diesem Film sagen? Ja? Auf was will der mich vorbereiten? Oder das ist so, das fühlt sich nicht gut an. Das ist natürlich überspitzt ausgedrückt, gell?
Den
Producer kann bedeuten, dass er einfach Geld dazu gegeben hat, gell? Ganz klar.
Ja, er ist ein ziemlicher Filmfan und veröffentlicht gelegentlich seine
aber
Lieblings.
Gibt dem Film halt eine neue Ebene, gell?
Absolut, also, absolut.
Das ist halt sein Gebiet. Also das ist halt.
Kennt er sich schon ein bisschen mit aus?
Das ist halt schon was anderes, als wenn er irgendwie den neuen Dune oder keine Ahnung producen würde. Gell?
Oppenheimer also, hat er als einen seiner Lieblingsfilme 23 angegeben. Also was ich sagen will ist, ich ist auch glaube ich großer Fan von solchen Mystery und auch so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte es gelesen, aber ich komme jetzt nicht mehr auf die Details. Aber so wenn man wohl zurückschaut, was er so sagt, was er für Filme so feiert, dann passt er in dieses Schema. Sagen wir es mal so. Und von daher muss man vielleicht nicht so ganz so viel reindeuten, wie wenn er das jetzt völlig out of the blue bisher nie irgendwas
genau,
mit Film.
Genau, muss man nicht, aber kann man eben. Gell? Es kann einem schon einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Gell? Also,
das ist ja nach einer Buchvorlage hier gemacht. Ich habe die natürlich nicht gelesen, keine Ahnung. Aber gut, weiß ich auch nicht. Vielleicht fand er das Buch geil und hat sich dann gedacht, dann finanziere ich das mal. Und wir haben noch nicht über den Regisseur gesprochen. Sam Esmail ist der Typ hinter Mr. Robot. Und das ist ja auch apokalyptisches Weltuntergangsding. Für Sam Esmail, finde ich, passt der Film ziemlich gut eigentlich so von was der so treibt. Also was er so in wie sich Mr. Robot so anfühlte, da passt er schon dazu. Stefan, kriegen wir nicht mehr überzeugt.
Nee, ach. Ja, ist halt nicht mein Genre. Und dann ist es natürlich schwierig. Ich hatte ihn ja, als der irgendwie neu zu Netflix kam, wurde der mir auch irgendwie angezeigt und dachte ich mir, ach, das sieht aber cool aus. Und dann habe ich den Trailer geguckt und da wurde halt schon so viel angedeutet, dass ich dann, okay, nee, das brauche ich, das will ich gar nicht sehen. Und mit der Motivation bin ich da reingegangen.
Alles, was du letzte Woche vermutet hast, dass die sich da durchs Haus jagen, hattest du, glaube ich, letzte Woche gesagt. Und man dann irgendwie davon ausgeht, dass als nächstes hat dann einer ein Messer in der Hand oder sowas in der Art. Ja. Das ist ja alles nicht passiert. Ne?
Also, ist nicht so passiert, nee, aber sah im Trailer so aus.
Ja, ja, klar. Aber im Grunde war die Befürchtung umsonst, was das angeht.
Ja, aber habe ich mir auch nicht ausgedacht.
Trailer hat uns halt auf die falsche Fährte gelockt da.
Ja.
Ja, wobei, also was er mit der Musik macht, versucht er das ja schon absichtlich hochzuhalten. Ne? Also das macht er ja die ganze Zeit. Ja, auch diese eine Szene, wo die da sitzen im Wohnzimmer mit Rotwein in der Hand und dann gibt's draußen einen Blitz und weil es regnet, es Unwetter und es blitzt und der Blitz macht das draußen am Rand vom Garten bei allen Hirschen, die da stehen, wieder zu Hunderten offensichtlich, die Augen einmal so reflektieren. Von den Protagonisten
kriegt keiner merkt, ja.
Und man als Zuschauer sieht es und denkt sich so, oh mein Gott, was ist da los? Das war so eine Szene, wo ich auch dachte, so, okay, das ist wieder so ein typisches Horrorfilm-Trope. So jetzt, beim nächsten Blitz sind sie alle 20 Meter näher ran. Es gab aber einfach keinen näheren nächsten Blitz. Das war dann so, okay, da sind jetzt
Hirschen draußen. Ja. Was ist mit den Hirschen?
Aber ist das nicht ärgerlich? Also wenn sie hier sagen, so jetzt machen wir hier Horrorfilme und dann, oh nee, machen wir doch nicht.
Das hat mich insofern geärgert.
Horrormusik und dann, oh nee, doch nicht.
Als das in dem Augenblick Ethan Hawke und die Tochter von, die Ruth, die saßen zu dem Zeitpunkt irgendwo draußen im Garten. Und die waren ja quasi im Grunde von Hirschen umzingelt in dem Augenblick und wussten es nicht. Und da geht der Film auch nicht drauf ein.
Die waren auch stoned.
Die waren hart stoned, aber die waren offensichtlich von Hirschen umstellt währenddessen. Und haben das auch gar nicht bemerkt, obwohl die ja auch Licht an hatten und alles. Ja, keine Ahnung. War nur so ein Gag, den der Film machen wollte. Überhaupt hat er ja viele Gags gemacht. Auch diese Sache mit dieser spanischen, spanisch sprechenden Frau, die er da draußen zurücklässt. Ich habe
auch, dass der Typ sich ohne Navi einfach so verfährt, dass er nicht mehr in die Nähe von der Stadt kommt. Wie kann man denn Auto fahren?
Ja, es ist auch so ein Kommentar darauf, ne? Wie verloren wir ohne unsere moderne Technik sind. Ich weiß nicht, wie weitläufig diese Gegend da ist. Wie weit man da fahren muss bis zur nächsten Stadt.
Ja, man wird doch irgendwie ein Gefühl haben, so fahre ich Richtung New York oder fahre ich weg davon.
Ja, würde ich jetzt auch vermuten, also, aber vielleicht ist hier, wo wir sind, einfach alles so viel dichter besiedelt, dass es mehr Sachen gibt, die man sich merken kann, als wenn du irgendwie nur noch Wald und Felder hast. Keine Ahnung, ich hab das...
Naja, aber ohne. Er wird ja wissen, ob er aus Westen oder Osten gekommen ist und die Sonne war da. Aber
gibt's genug Leute, die das nicht auf dem Schirm haben.
Von mir aus. Ja, vielleicht, ja.
Aber ja, es hat mich genauso gewundert. Also den Strand haben sie gefunden. Na gut, da ging das Navi noch, aber beim Zurückfahren ging es vielleicht schon nicht mehr. Dann haben sie trotzdem nach Hause gefunden. Und dann, da war ja irgendwie so Beachtown-artiges Ding. Und sie hätte ja dahin fahren können, aber das hat er auch nicht mehr gefunden. Das ist schon seltsam, dass man einen Weg, den man am selben Tag schon mal gefahren ist oder am Vortag, dass man den nicht mehr findet. Ist schon eigenartig. Ja, aber trotzdem, diese Sache mit dieser Drohne, die das Zeug da abwirft, was da natürlich blutrot ist, sich wie so ein Schleier aus Rot
vom Himmel Heuschrecken,
herab.
Oder?
Ja, so genau. Überhaupt Rot wurde auch ganz, ganz oft visuell eingesetzt, auch am Schluss, als sie dann in diesen Bunker da unten reingeht. Der Weg zu dem Bunker, da sind die Möbel alle rot und es ist irgendwie, dieser Flur ist rot erleuchtet oder so und sie geht dann da durch und es ist wie so ein es ist alles ganz bedrohlich und dabei ist es ja der Weg zum Sicherheitsraum quasi, wo dann alles safe ist, aber es ist so, das Haus ist bedrohlich und unten drin, wenn sie dann in diesen Bunker reingeht, ist wieder alles blau und überhaupt blau ist in dem Film auch enorm wichtig. Ist euch das aufgefallen? Ich habe es auch erst im Hinterher durch ein Video, was ich geguckt habe, irgendwie bin ich drauf gestoßen worden. Ist mir tatsächlich im Film selber nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt hätte, wenn ich ein zweites Mal schauen würde. Aber alles an dem Film, solange die Welt noch in Ordnung ist, ist blau. Also die am Anfang, deren Apartment ist blau, ihr Auto ist blau. Sie haben alle blaue Sachen oder blaue Accessoires an, blaue T-Shirts, blaue Hosen, blaue irgendwas. Und das Blau geht dann erst weg, wenn Shit hits the Fan quasi.
Und dann wird's rot oder was?
Dann wird's röter und genau. Und am Schluss dieser
Gang. Kann man jetzt auch wieder in Obama reindeuten, gell?
Ja, könntest du machen.
Erst blau ist alles noch gut und dann kommen halt die Republikaner und dann wird's halt schlecht.
Ja, so gesehen. Und was ich auch nicht wusste, was ich auch in diesem Video erfahren habe, weil da muss man wahrscheinlich in Amerika sozialisiert sein, ist da nochmal so ein, ist auch, vielleicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob das subtil oder on the nose ist, aber ganz am Schluss in diesem Bunker geht sie ja dann irgendwie auch und macht so ganz interessiert diese ganzen Schränke auf und da ist ja dann irgendwie so ein Vorratsraum, wo ohne Ende so Konservendosen und so Prepper-Essensvorräte drin sind. Und diese Marken, was da gehortet ist, sind wohl fast alles Marken, die irgendeine Art von Rassismusskandal hinter sich haben. Also so Onkel Bens Reis, weißt du, so und solche Geschichten. Da gibt's ja in Amerika vermutlich 2000 Stück mehr, als die wir auch hier vielleicht gar nicht mitbekommen haben oder nur mitbekommen haben, wenn man jetzt danach sucht und das unbedingt wissen möchte. Aber was nicht so durch die große Presse durchmarschiert. Und derjenige, der das Video da auf YouTube hatte, der hat dann eine Freeze-Frame gemacht und dann gesagt, das da, alles so Marken, die mit irgendwelchen, und teilweise mit den alten Logos und so weiter.
Interessant.
So, okay. Nochmal so ein Rassismus, ja, eben, wenn du es siehst, siehst du es, wenn du es nicht siehst, der Film stößt dich nicht drauf, du machst halt eine Tür auf zu einem Vorratsschrankraum, der vollgestopft ist mit so Konservenessen, was sich lange hält, aber offensichtlich auf den zweiten Blick ist es eine wohl kuratierte Sammlung von rassistisch belasteten Marken.
Ja, was ich irgendwo gesehen habe, war, dass der Name von dem Tanker, dass das auch schon ein Schiff war, was damals irgendwie in der Besiedlung von Amerika irgendeine Rolle gespielt hat oder vielleicht im Sklavenhandel sogar. Ich weiß es nicht mehr genau.
Schiff hieß White Lion und das war ein...
Oh, die ersten Sklaven oder so?
Ein Sklavenschiff, ja, genau.
Ja, genau. Ist halt so ein Film, wo man noch rein sich durchinterpretieren kann durch alles Mögliche. Es steckt unheimlich viel noch drin.
Ja, das sind ganz viele so Sachen, auch diese Straße.
Die auch so Verschwörungstheorien befeuert, gell? Ist ja klar. Die ich vorhin auch angedeutet habe im Endeffekt, ja.
Der fährt auch auf dieser Straße, wo er die Spanierin da trifft, oder die Frau, nicht Spanierin, die Frau, die nur Spanisch spricht.
Spanierin wahrscheinlich,
ja. Wahrscheinlich irgendwie so, genau. Da ist im Hintergrund ein Straßenschild zu sehen, wie diese Straße heißt. Und die ist auch benannt nach irgendeinem General aus dem Bürgerkrieg, der halt auch irgendwie der Sklaverei nicht abschwören wollte. Oder irgendwie sowas. Ich hatte das gelesen, aber die Details entfallen mir jetzt. Ja, insofern, das ist natürlich, ja, nicht jede dieser Andeutungen ist jetzt, macht den Film irgendwie deep oder so, sondern ist einfach im Zweifel nur ein Set-Designer, der sich da austobt. Aber manche Sachen sind schon irgendwie unterhaltsam, so wie es eingebaut ist und wie es gemacht ist.
So, sollen wir zu den Punkten zurückkehren?
Kann man machen.
Dann sind wir hiermit mit dem Spoilerteil fertig und werden jetzt noch Punkte an diesen Film werfen.
Okay.
Christoph, auf deiner Geburtstagsparty hat hier schon öfter erwähnte und zu Gast gewesen seiende Jan. Zu mir gesagt, dass er den Gain fand und ihm irgendwie, ich weiß nicht mehr, sowas wie anderthalb Punkte oder so gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das war, wahrscheinlich auf der Fünfer-Skala.
Wahrscheinlich von aber fünf, ja.
Ja, sind dann drei, ist auch nicht besser. Also, so, wollte ich nur mal hier so dazwischen werfen. Also, es ist vielleicht eher so in Stefans Richtung die Punkte, oder?
Ja, ist schade, es hätte mich interessiert, was der Jan zu dem Film, aber naja.
Vielleicht kannst du ihn dann demnächst befragen.
Ja, vielleicht kommt er mal wieder. Ja, also ich schließe mich dem nicht an. Ich fand den unterhaltsam, zum Nachdenken. Ich fand ihn auch beängstigend, sowohl wie er gemacht war, als auch eben diese Verknüpfung mit Obama. Und man kann unheimlich viel entdecken darin. Also ich fand das war eine gute Unterhaltung. Also mir hat es gefallen, aber ich mag ja auch so ein bisschen unangenehme Endzeitgeschichten.
Ja, ein bisschen Fußnägel schneiden. Hammer draufhauen. Fantastisch. Nein, das war jetzt gemein.
Ja, das nicht. Deswegen gebe ich ihm, ich habe nicht viel auszusetzen, also ich gebe ihm 7 bis 7,5 Punkte.
Okay, ganz viel gebe ich nicht. Nachdem ich dann gelesen habe, was mich erwarten würde, konnte ich ihn ganz gut schauen. Allerdings haben mich diese virtuosen Kamerafahrten zunehmend genervt. Einfach, ich glaube, ich habe es schon formuliert. Ich fand es ziemlich cool geschauspielert und ja.
Nicht so gut getanzt.
Ja, es war ein bisschen hölzern.
Ja, er war halt so gemeint. Also bisschen. Von daher war es auch wieder gut. Es war super.
Ja, aber beide so hölzern. ja. Ja, 5,5 Punkte.
Okay.
Oh, das ist viel mehr, als ich jetzt erwartet hätte von dir.
Ja. Nee, es gibt halt diese Punkte, die mich ärgern, aber wie gesagt, ich habe ihn mir dann gütlich gemacht, indem ich schon mal geguckt habe, was mich erwartet. Das hilft auf jeden Fall. Das habe ich auch schon bei dem Schneeessen-Film gemacht. Menschenessen im Schnee, wie auch immer.
Schnee trinken, ja. Menschenessen, ja.
Genau, und
hat der gerade den Film gespoilert? Das kann ja nicht wahr sein.
Ah, ja, skandalös. ja, dann holt er mich da ab.
Okay.
Ich bin da im Grunde sehr bei dem, was Christoph gesagt hat. Ich fand ihn unterhaltsam, wenn auch nicht brillant, weil in der Auflösung dann doch so, also ich war erst unzufrieden damit, wie das aufgelöst wird, dass sozusagen so viel zum Selbstdenken übrig bleibt. Als ich dann da ein bisschen drauf rumgekaut habe, fand ich das dann am Ende vielleicht wieder besser, dass es so ist. Aber auch, was du sagst, Stefan, toll geschauspielert. Mir haben die Kamera-Moves gefallen. Also mich haben sie nicht gestört, auch wenn sie durchaus auffallen als ein bisschen gewollt. Aber mich hat es nicht übergereizt sozusagen. Und ja, mich hat er gut unterhalten. Meine Frau nicht so sehr. Die ist irgendwo eingestiegen bei, die kam irgendwie rein vom Kinder ins Bett bringen, als die da gerade angekommen waren, irgendwie kurz nach der Öltanker-Sache. Und ich glaube, sie hat 30 Minuten ausgehalten, dann hat sie gesagt, sag mir später, wie es ausgeht, und ist ins Bett gegangen. Kein Bock mehr gehabt auf den Film. War jetzt so weird.
Öltanker gewinnt.
Genau, und ich glaube, kurz nach der Tesla-Szene ist sie gegangen. Vielleicht hat sie doch länger als 20 Minuten ausgehalten. Ich weiß nicht mehr, wie weit die auseinander lagen. Genau, und ich lande im Grunde da, wo Christoph auch gelandet ist, bei 7,5 Punkten.
Sehr schön.
Gut. Noch so viel
ihr?
Auflösung, genau. Lasst uns doch mal über die Droge der Wahl sprechen.
Aha.
Ich trinke nicht passend, ich gebe es gleich zu. Ich habe ja schon berichtet, dass ich demnächst umziehen werde und jetzt dieses Programm mit ich trinke mal die Bar leer wieder ernsthaft angehen muss und bin jetzt beim ersten Einräumen der Flaschen schon mal über so ein paar Halbleere gestolpert. Also halbleer wäre kriminell jetzt, das zu trinken, aber fast leere.
Naja, kommt doch mal, was ist.
Ja, ich trinke Plantation Rum Barbados, 5 Jahre alt.
Solltest du nicht halbleer trinken.
40%, da sind noch... Ich rede mir ein, es sind 5 Zähl, wahrscheinlich sind es 8, am Schluss dann 10 oder so, aber.
Ja, kein Problem.
Normales Nick-Prozentung.
0,5 Liter Flasche von irgendeinem Fruchtlikör gewesen wären, dann hätte man darüber reden können, aber. Nein, das kriegst du deswegen Zucker nicht gesund.
Die hebe ich dir auf, kannst du haben.
Ach ja. Ich glaube, ich schließe mich an mit nicht ganz passend trinken, wobei in dem Film wurde ja, es wurden Drinks gemacht, aber ich glaube, es wurde nicht gesagt, was es ist, oder ich habe es verpasst. Aber es wurde auch Wein getrunken. Wein hatte ich jetzt gerade keinen offen, deshalb bei mir wird es Bier. Und zwar Inselpilsner, da ist immerhin ein Schiff drauf und ein Strand. Inselpilsner Wet Hopped, also nass gehopft. Seltenes Bier steht hier drauf, ist glaube ich ein, ja nee, Inselpilsner, ist ein Pilsner, haha. Genau, diese komische Brauerei gewinnt immer alle möglichen Bierwettbewerbe, ich weiß nicht, ob die das irgendwas zählt. Ich hatte vor ein paar Tagen schon eine Flasche davon und mein hauptsächlicher Eindruck war, dass man das nicht einschenken kann, weil das schäumt wie die Hölle. Mal gucken, ob das wieder heute bei dieser Flasche auch so ist. Ich gieße vorsichtig. Ja, okay, alles klar. Also einmal kurz wirklich vorsichtig gegossen und ein großes Bierglas ist komplett bis oben voll mit Schaum.
Inselpilsner.
Inselpilsner Wet Hopped. Okay. Ja, schmeckt aber gut. So viel weiß ich schon.
Also ich trinke einen Cocktail. Braun ist er. Und man könnte annehmen, dass es wahrscheinlich irgendeine Manhattan-Variante oder Old-Fashioned-Variante ist, aber ich werde euch nicht sagen, was drin ist, weil nur so passt er, ist er passend zum Film.
Sehr gut.
Sehr schön.
Wer trotzdem wissen möchte, was drin ist, der wird es vielleicht bei Instagram sehen, weil vielleicht mache ich noch ein Instagram-Bild davon, dann kann man das da sehen. Ich muss jetzt mal gucken, ob er schmeckt.
Oh ja, was kann?
Ja, doch, der ist gut. Das ist ja auch mein Spezial, meine Spezialmischung.
Deine Spezialmischung. Cousin, vertrau mir, Mische.
So gut, dass er da so fachsimpelt und dann nicht erzählt, was drin ist. Ey, das kannst du nicht machen. Was soll das denn?
Ja, ja. So.
Genau, was ich allerdings sagen kann, es sind drei Zutaten und es sind Italien, Frankreich und Spanien vertreten. Tja.
Negroni mit Brandy?
Ich hätte auch gesagt, aber das passt nicht ganz.
Wieso?
Oder? Schmeckt das?
Oh, bestimmt.
Ach, lass mich mal. Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe Blödsinn geredet. Ah, nee, das eine ist gar nicht Frankreich. Das eine ist auch Italien. Also zweimal Italien, einmal Spanien. Oder?
Geht immer noch.
Geht immer noch, genau, aber.
Nee, der ist aus Frankreich hier. Ja, Produkt du France ist der.
Hallo.
Der süße Wermut ist auch aus Frankreich. Ich habe ja La Quintini.
Okay, also Campari, süßer Wermut und irgendwas Spanisches.
Ja, hier, Cardenal Mendoza.
Ah, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber das ist, okay.
Meinst du nicht, dass es funktioniert? Ah, nee, ist ja braun. Naja, gut, wir werden das jetzt nicht lösen können, wir werden das nachher in Christophs Instagram nachgucken können.
Nee, in Sneakpot Instagram natürlich.
Ach so, erinnere mich mal jemand, dass ich mal wieder nach Instagram gucke. der Christoph, glaube ich, hat noch einen Film geguckt. Wieso reden wir jetzt erst über den und dann über, naja, egal.
Weil es ein Kinofilm ist.
Aber Wonka doch auch.
Wonka auch, ja. Wonka, weil ich danach über einen anderen rede, der nicht ein Kinofilm ist.
Oh, okay, alles klar. Was ja hier ausgetüftelt. Du redest über das Nashorn-Abenteuer Tabo.
Was ein Name.
Also andersrum, ja.
Genau, Tabo, das Nashorn-Abenteuer.
Sag jetzt bitte, dass das ein Kinderfilm ist.
Natürlich ist es ein Kinderfilm.
Hätte jetzt an mir gezweifelt, wenn es das nicht gewesen wäre.
Ich habe neulich, Tabo ist so eine Buchreihe von Kirsten Boye. Das ist eine Kinder- und Jugendbuchautorin, die schon Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat, als wir Kinder und Jugendliche waren. Also ich habe von der auch schon als Jugendlicher was gelesen, also die scheint es immer noch zu geben. Und Tabo ist so eine Reihe von ist so Detektivgeschichten von einem jungen Detektiv, eben Tabo, der in Eswatini lebt, also das ehemalige Swasiland. Und der da mit ein paar Freunden, also zum Teil von dort, aber auch eine junge Britin eben so ja, Dinge ermittelt und sich für einen Detektiv und Gentleman hält oder das werden will, weil er das nämlich aus irgendwelchen Agatha Christie Filmen oder Miss Marple Filmen, glaube ich, kennt. Und davon gibt es eben jetzt eine Verfilmung von dem ersten Band. Ich habe allerdings nicht den ersten Band meinen Kindern vorgelesen, sondern den dritten, weil der halt in der, weil ich da halt in der Bibliothek drüber gestolpert bin. Also es war so ein bisschen Zufall. Und wir haben hier in ein paar Orte weiter in Erlenbach ein sehr schönes kleines Programmkino, die Kinopassage, wo eben auch ja schöne Kinderfilm, ein schönes Kinderfilmprogramm läuft. Für sehr schmales Geld, ist echt sehr nett, kostet dann jede Karte nur 5 Euro. Egal ob für Kinder oder was.
Das ist ganz, ganz nett, ja.
Preise wie früher im E-Kino.
Ja, ist echt gut. Da gehst du dann für 20 Euro, geht dann die ganze Familie ins Kino. Das ist echt cool. Und wo dann nur einer arbeitet, der verkauft dir die Karten und verkauft dir das Popcorn und dann kommt er, wenn der Film angeht, kommt er rein, legt er den Film ein. Dann denkt man sich so, ey, die müssen mal das Licht noch dimmen, das Licht ist noch so hell. Dann hat meine Frau gesagt, ja, das ist der eine, der legt gerade den Film ein, der dimmt das Licht. Und das stimmt dann, da geht er zum Lichtschalter, dann dimmt das Licht. Das ist echt cool. Also,
hat er jedes Mal eine andere Jacke an, wenn er dann so an der Kasse hat er dann so den Hut auf und dann geht er rüber und dann hat er so ein Popcorn-Sweater und dann kommt er und ist wieder ganz seriös.
Nee, das mit nicht.
Schade eigentlich.
Und der Film, ja, ist halt ein Kinderfilm mit schönen Landschaftsbildern. Also für Erwachsene ist halt, ja, ist schöne Natur-Atmo. Die Story ist halt ein bisschen durchschaubar, gell? Ist klar. Aber ist nett und tut nicht weh. Andrea Sawatzki spielt eine Rolle. Auch eben eine aus dem Stammcast. Was ich ein bisschen seltsam fand, oder was mich, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat daran, war wieder eine sprachliche Sache. Und zwar, ich habe ja gesagt, die Freundin von unserem Protagonisten, Emma, ist eine junge Britin, die die Tochter von der Figur ist, die von Andrea Sawatzki gespielt wird, die auch eine Britin sein soll, die eben in Eswatini lebt und die eben besucht wird von ihrer Nichte. Und habe ich Tochter gesagt? Nichte. Und so ergibt es ja auch Sinn, ja? Also, dass die halt dahin kommen und dort eben dann mit denen kommunizieren können, mit den anderen Kindern auch, weil sie halt auch Englisch spricht, weil da halt auch Englisch gesprochen wird. Und im Buch war es auch so, dass das eben thematisiert wurde, dass dann eben mit den anderen Kindern er zum Teil diese Sprache dort spricht, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die eben nicht Englisch ist und dass die Emma das dann auch nicht versteht, aber dass sie halt ins Englisch wechseln können und dann versteht sie es. Und hier in dem Film, ich weiß nicht, vielleicht weil es eine deutsche Produktion war oder ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Produktion ist. Ich glaube so zum Teil irgendwie. Also ziemlich viele sind südafrikanische Schauspieler, also auch der Hauptdarsteller. Auf jeden Fall, hier wird eben explizit gesagt, dass die Nichte aus Deutschland kommt und eine junge Deutsche ist. Und dann funktioniert es halt überhaupt nicht mehr. Also ja, dann erklärt sich halt, dass sie Deutsch spricht, weil man halt eine deutschen Synchro ist, weil es halt, ja, ist ja keine, ja doch, ist Synchro, es kommt noch dazu, es ist furchtbar schlecht synchronisiert, aber das ist dann irgendwie unlogisch, gell? Weil, und ich glaube, ich denke, dass man das Kindern zumuten könnte, dass man davon Englisch spricht und dass die das aber umsetzen können, dass sie sagen, okay, wir schauen diesen Film auf Deutsch, aber es soll Englisch sein, was die miteinander sprechen. Weil so wird halt so getan, als würde dieser kleine Junge aus Eswatini und ganz viele um ihn herum, die meisten im Endeffekt, als würden die alle Deutsch sprechen. Und das Mädchen versteht sie deshalb. So, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde, er verkauft mir Kinder für dumm und bringt ja halt auch was Falsches bei eigentlich.
Ja, das hilft ja nicht, gell?
Genau, kann man dem Kind nicht kurz erklären, sagen, hier, die hören sich für uns Deutsch an, aber in Wirklichkeit sprechen die alle Englisch. So, weil das ist das, womit sie die nächsten Jahrzehnte dann auch werden umgehen müssen im amerikanischen Kino. Genau so läuft das ja. Und warum macht man das hier anders und macht es dadurch unlogisch? Weil das ist ja, ich meine, das ist ja eine Stärke oder ein Umstand. Ja, ist auch eine Stärke, dass eben in Südafrika eben auch Englisch gesprochen wird und dass du da eben da keine Sprachbarriere hast zu Europa, also zum englischen Teil von Europa. Das halt, also, ja, das fand ich so ein bisschen nicht sehr elegant. Aber ansonsten ist der Film echt ein schöner Film. Also kann man sich gut anschauen. Ist ein schöner Kinderfilm. Sehr harmlos, sehr, es ist zwar Spannung mit drin, aber nie so, dass es problematische Spannung wäre, die ich heute auch noch in einem anderen Film besprechen werde.
Okay.
Es ist
gleich gespannt.
Ja, nee, es ist wirklich, ist ein schöner Film. Also
okay.
Kann man gut mit seinen Kindern anschauen. Sowohl im Kino als auch im Stream dann irgendwann.
Okay, Tabu, das Nashorn-Abenteuer. Ja.
Genau.
Jetzt.
Nashorn-Abenteuer übrigens, weil es geht um Wilderer, um Nashorn-Wilderer, den das Handwerk gelegt werden muss. Deswegen.
Jetzt sprechen wir über die allwöchentliche Folge Black Mirror, die wir ja nicht mehr ganz so wöchentlich machen, aber
wir versuchen's.
Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Weiß noch jemand?
Black Museum.
Oh ja,
Museum
stimmt.
Heißt sie, genau.
BMBM. Ja,
genau. Ich habe lange gebraucht, bis ich das verstanden habe in unserem Dokument, aber irgendwann ging es dann.
Ich habe mir einen Scherz erlaubt. Ich habe es am Handy getippt und war faul.
Ja, Black Museum ist das Staffelfinale von der, ich glaube, 4. Staffel gewesen. Und ich finde, man merkt das auch ein bisschen. Denn es ist so, man könnte, bösartig könnte man sagen, es ist so die Restrampe. Sie erzählen halt nicht eine Geschichte, sondern so dreieinhalb. Die sie in eine Rahmengeschichte einbinden.
Und dann so über Rückblenden.
Ja, genau. Eine junge Frau, ist doch die aus Wakanda, oder? Ich glaube, ist die junge Prinzessin aus Wakanda, bleibt irgendwie in der Wüste, nee, bleibt nicht liegen, sondern muss ihr Auto laden mit Solar. Und
da war ich schon das erste Mal.
Ja, wo ich mir dachte, warum knüppeln die diese Solarpaneele nicht einfach aufs Dach, damit sie laden kann, während sie fährt? Aber
deshalb sehe ich noch ein, weil das hatte so ein Oldtimer-Style-Ding, das sieht dann einfach scheiße aus, das willst du vielleicht nicht. Aber die legt da so ein Solarpanel auf die Heckmotor.
Wie lange soll das laden?
Genau, aus diesem Solarpanel mit dem Akku von einem Elektroauto, da wartest du die nächsten 4 Wochen, bis das Ding voll ist. Aber sie geht dann so 2 Stunden
vielleicht,
ins Museum, kommt wieder raus.
Vielleicht sind diese Elektroladepanel mittlerweile stärker. Kann man ja sagen.
Die können bestimmt viel mehr.
Mhm.
Ja, okay. Das ist übrigens die aus Wakanda und die ist auch so eine Covid-Leugnerin irgendwie, die ist ganz schlimm.
Echt?
Oh, egal, okay. Aber erzähl weiter.
Ah. Ja, und dann ist da glücklicherweise gerade ein Museum, ein es ist halt so ein Gebäude, so ein einstöckiges Gebäude, da ist ein
Tankstelle
Museum. Genau. Und da ist das Black Museum drin und das ist einfach, das wird von einem Typ betrieben, der ein bisschen unangenehm ist. Und der betreibt da ein Museum mit lauter, so morbidem Scheißdreck. Also so bisschen wie London Dungeon, aber eben in modern. Und eben nicht irgendwas Altgeschichtliches oder Mittelalterliches, sondern...
aber waren da nicht auch Sachen aus Black Mirror?
Ja, natürlich.
Dabei?
Nur Black Mirror Sachen.
Ja, gell?
Die ganzen Horrorvorstellungen, die man schon aus anderen Black Mirror Folgen kannte, sind da halt also irgendwelche Exponate von Folgen, die wir schon gesehen haben. War da nicht auch der aus hier aus der Enterprise Dystopie?
Ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet.
Das ist Callister, ja, der Scanner, oder?
Ja, oder sogar der Chip, auf dem er jetzt drauf ist oder so? Oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Also, oder der Lutscher? Ich weiß nicht. Also ja, war auf jeden Fall alles möglich. Und da wird so ein bisschen in Rückblenden wird so auf alte auf alte Folgen so ein bisschen verwiesen, aber dann eben auch drei Geschichten erzählt, die wir so noch nicht gesehen hatten, also neue Geschichten, die aber eben auch so typische Black Mirror Dystopien sind. Und dann werden sie so ein bisschen zusammengeknüppelt. Wo ich mich schon frage, warum muss man drei Geschichten erzählen? Oder dreieinhalb? Das ist so.
Ja, es sollte halt auf diesen, also sozusagen der Clou dessen, was, was am Schluss passiert, der wäre ja zu kurz gewesen. Also ich glaube auch nicht, dass du den jetzt irgendwie noch nennenswert ausgewalzt kriegst. Also musste der Film irgendwie vorher so ein bisschen die Zeit totschlagen und das Gefühl hatte man, dass sie dann halt so die, okay, dann bauen sie diesen weirden Charakter, der da dieses Museum betreibt, halt so ein bisschen auf, dass der irgendwie so MedTech-Produkte, die nicht so richtig geil ausgereift sind, irgendwie an Leute gebracht hat früher und erzählen so ein bisschen die Geschichte von ihm, um dann am Ende auf Finale hinzukommen, wo sich's auch um eins dieser MedTech-Produkte dreht, was er da irgendwie wem verkauft hat. Und daraus kommt dann sozusagen der Showdown zustande. Aber vorher sind es halt so semi-zusammenhängende Einzelgeschichten, die sich irgendwie nur dadurch zusammenklammern lassen, dass derselbe Typ Shady MedTech verkauft.
Ja, und die halt zum Teil auch, also im Abspann stand das irgendwie die Geschichte 1, bla bla, basiert auf Kurzgeschichte so und so von so und so. Gell? Also das ist halt wirklich, das ist nicht in einem Guss geschrieben, sondern da wurden halt irgendwelche Ideen aus irgendwelchen Kurzgeschichten verwurstet.
Ja, also ich fand es insofern noch ganz nett, weil das tatsächlich, glaube ich, ein Problem werden kann, ne? Also wenn das so irgendwann mal losgeht mit so Body Modifications im Sinne von IT, ja. Ich meine, jetzt Body Modifications haben wir schon viele, viele Jahre, aber im Moment sind die halt noch relativ untechnologisch. Leute tätowieren sich irgendwie Sachen mit Rechtschreibfehlern auf die Haut und leben dann damit und sind dann der Laughingstock auf Instagram, wenn das dann irgendwie mal fotografiert wird. Aber da passiert ja nichts in dem Sinne Schlimmes. Ja, andere Leute machen sich andere Modifikationen, aber wenn dann irgendwann mal so Chips kommen, die du dir implantieren kannst und Leute fangen an, das zu machen, und das Zeug ist entweder buggy oder so auf dem Niveau wie so ein Android-Handy, das nicht mehr geupdatet wird und so, oder halt einfach auf andere Arten und Weisen schädlich, scheiße oder was auch immer, und die Leute da an dieselbe Qualitätslatte anlegen, an solche Sachen sich zu kaufen, wie sie an chinesische Autos, die sie sich kaufen, oder komische chinesische Handys oder billige Staubsaugerroboter oder was weiß der Geier. Und ich dann so manchmal sehe, was manche Leute für Schrott-Tech einfach kaufen, wenn sie das da auch so machen würden. Oder in diesem Fall ist es halt so, dass so ein schleimiger Verkaufstyp dich in einem Moment der Schwäche vollsülzt und dir irgendeinen Rotz verkauft, der dich nicht weiterbringt, aber er dir es halt in dem Augenblick so hinstellt, dass du es dann machst. Insofern, ich fand diese Gedankenkonstrukt ganz nett, aber es ist wirklich so zusammenhangslose Geschichten, die dann irgendwie auch der Plot-Twist, Schrägstrich Showdown am Ende, fühlt sich natürlich gut an, da irgendwie bei zuzugucken, aber irgendwie, ja, so richtig geil war das nicht, oder?
Nee, und also ich muss auch sagen, mit der ersten Geschichte, mit dieser Schmerzsucht-Geschichte, das ist halt großer Quatsch.
Also, das habe ich auch nicht gekauft.
Es ist halt, also man wird halt nicht süchtig nach Schmerz in dieser Form. Es ist halt einfach nicht so. Egal wie das da erklärt wird. Ich fand alles nicht kohärent. Also es war so ein Stückwerk.
War keine gute Folge, oder? Es war nicht so.
Nee, nicht richtig gut. Es war dann überladen halt auch, gell? Also es war, ich weiß nicht, ob sie als Einzelfolgen funktioniert hätten. Wahrscheinlich auch nicht so richtig.
Nee, auch diese Sache mit dem im Kopf einer anderen Person wohnen,
War so eine ganz nette Idee, so für 10 Minuten.
War eine ganz nette Idee, halt, ja. Aber wie schnell das schief gehen würde,
ja.
Das, wurde also gesagt, ich meine, ja. All diese Dinge, ja, was, wenn er sich einen runterholt, was, wenn er eine andere kennenlernt, was, wenn das.
Wenn die einfach anfängt zu nerven.
In dem Augenblick, wo das angeboten wurde,
hätte einem das auffallen können,
ja. Die Dauer, diese Szene anzugucken, 15 Sekunden, da fallen dir alle diese 5 Sachen ein. Und dann denkst du dir so, okay, das und das und das und das werden sie wahrscheinlich alles thematisieren. Dann machen sie genau das und dann kommt die nächste Episode. Und denkst du so, ja, okay, ihr habt dem nichts hinzugefügt, außer dem, was mir in 15 Sekunden selber eingefallen ist. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und weiß ich nicht.
Obwohl es schon auch cool erzählt wurde. Also ich fand es schon so, dieses, wie dann die neue Frau agiert und so. Und
aber die war doch auch... diese Szene, wo sie den Teddybär zur Rede stellt, das war die schlecht geschauspielte.
Ja, das war schlimm.
Das war furchtbar.
Nee, ich fand es eigentlich viel, viel krasser, fand ich, wie sie dann einfach in den Flur setzt oder so. Oder irgendwie raussetzt. So. Ja, aber das war, im Endeffekt war das eine 10-Minuten-Folge. Und war ein Kurzfilm. Also war wirklich und zwar richtig klassischer Kurzfilm. Also nicht so Black Mirror 40 Minuten Kurzfilm, sondern das war halt ein 10 Minuten Kurzfilm oder Viertelstunden Kurzfilm.
Ja. Sie haben
wäre auch okay gewesen. Also
sie haben halt diesmal das gemacht, was wir ja die viele Folgen vorher schon immer uns drüber gefreut haben, dass sie ein Thema fertig erzählt haben und hier haben sie irgendwie 3 bis 17 Themen angefangen und halb gar fertig erzählt und es passt nicht. Also für mich hat es schon ganz früh, hatte ich den Gefühl so, ja, ich glaube, ich habe jetzt genug Black Mirror gesehen. Mir reicht, ich kann damit aufhören. Natürlich gucken wir Staffel 5 irgendwann auch noch fertig, aber irgendwie hat mich das ganz schön, auch schon die letzten 2 Folgen, glaube ich, mit diesen Roboterhunden, war immer so dieses Gefühl, jo,
das wir haben jetzt verstanden, wie das funktioniert.
Genau, da kommt jetzt nichts mehr Neues. Sie liefern nichts mehr Neues dazu. In den letzten Folgen. Das fand ich ein bisschen schade. Also das ist mir jetzt hier in der Folge so richtig bewusst aufgefallen, wo ich da saß und gedacht habe, so, wenn ich das mit euch nicht weitergucken würde, das wäre der späteste Moment, wo ich es abbrechen würde. Also nicht die Folge wahrscheinlich auch, aber auch Black Mirror wäre dann so, danke, genug gesehen. Irgendwie, aber vielleicht wird die 5. Staffel ja nochmal anders und besser. Deswegen. Wir werden weiter gucken.
Ja, das nächste, was jetzt kommt, ist erstmal Bandersnatch. Also
man munkelt, dass die nächste nicht besser wird, aber egal. Wir
hast
gucken das jetzt
hast du das schon gesehen, oder?
Bandersnatch?
Nee, die 5.
Nee. Ja, ich habe eine. Die erste Folge, die ich überhaupt gesehen habe, war die erste von der 5. Und die fand ich sehr gut. Die hat mich damals sehr gehuckt.
Okay.
Mal gucken, wie die restlichen Folgen sind. Nee, aber jetzt kommt erstmal Bandersnatch, was ich schon mal geguckt, schrägstrich gespielt habe, was mich nicht überzeugt hat. Ich bin gespannt.
Ich habe, glaube ich, die ersten 10 Minuten geschafft und dann habe ich mich so auf dem Kreis gedreht, dass ich...
Ja, genau, so ging mir das auch.
Okay. Also zwischen dem Ende oder sagen wir mal der Staffel an sich, der 4. Staffel und Bandersnatch lag ein Jahr. Und dann noch mal ein halbes Jahr später kam dann erst die 5. Also da sind wir jetzt sozusagen zwischen den beiden Staffeln ist ein bisschen länger Pause als bei den anderen. Aber zu der 6. Staffel sind es dann 4 Jahre. Also die 6. Staffel, vielleicht hat sich da dann wieder was angesammelt, dass dann wieder bessere Geschichten dabei sind, als wenn man so in der Tretmühle drin ist und jede ein paar Monate was raushauen muss. Wenn man da mal 4 Jahre nichts gemacht hat, also dann setze ich meine Hoffnung auf die 6. Staffel.
Ja, wir werden es sehen, gell? Als nächstes schauen wir erstmal Bandersnatch. Ist die Frage, bis wann? Müssen wir absprechen.
Das können wir hinterher.
Nächste Woche. Ja.
Das können wir hinterher machen, genau. Je nachdem, was jetzt heute ausgewählt wird.
Hast du schon Angst?
Natürlich.
Okay, dann lass uns erstmal Schokolade essen.
Ich will nichts spoilern, aber ja. Also ich habe keine Angst. Genau, Schokolade essen. Der Christoph, du warst im Kino, hattest das ja schon an deinem Geburtstag angekündigt. Und ich hatte Befürchtungen geäußert, dass man das vielleicht nicht mit Kindern gucken sollte. Hatte ich denn Unrecht?
Ja, hattest du?
Gut. Nee, also ist mir lieber so rum, als dass du jetzt mit zwei panischen Kindern nach einer Viertelstunde aus dem Kino rausrennst.
Nee, überhaupt nicht. Also wir waren auch wieder, auch diese Woche, das waren jetzt praktisch zwei Sonntage hintereinander waren wir im Kino mit den Kindern, wieder in genanntem Kino, in Wonka. Und also die neue Verfilmung von der Schokoladenfabrik-Geschichte. Allerdings jetzt eben nicht ein Remake von Charlie and the Chocolate Factory, sondern ein Prequel. Also es wird erzählt, wie Wonka, also Willy Wonka zu dem wurde, was er dann eben später ist. Eben ein Schokoladenfabrikant. Und das ist eine sehr zauberhafte, und zwar im ganz bewusst im doppeldeutigen Sinn, zauberhafte Geschichte, die zauberhaft dargestellt wird. Mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle, der das auch gut macht. Also ich bin ja bekanntlich kein großer Fan von ihm, aber ich muss sagen, das macht er sympathisch und gut. Er ist halt so ein, er ist nicht diese Johnny Depp Version von Willy Wonka, der so arg gruselig und arg, wie hat es mein Sohn heute ausgedrückt? Ich glaube, der hat nicht alle Hasen im Rennen. Also,
sehr schön.
So,
wo hat er denn
so
den Spruch her?
Das ist bei uns ein geflügeltes Wort. Okay. Ich glaube, das hat er, das hat ein Schweizer Freund von uns. Das scheint wohl in der Schweiz, scheint das so ein übliches, so eine übliche Redewendung zu sein.
Sehr gut.
Der, ja, und also dieser neue Wonka-Film, das ist so, ja, ist so, er ist eher so ein bisschen so ein Zauberer, ja, also er zaubert Dinge und sieht die Welt oder ist so ein Tagträumer auch und das ist alles sehr schön gemacht, sehr, sehr träumerisch und schön anzuschauen mit natürlich ganz fiesen Bösewichten, also Olivia Colman als im Endeffekt eine Sklavenhalterin, kann man nicht anders sagen, die also Leute in die Sklaverei lockt mit einem Knebelvertrag. Ja, reichlich Kapitalismuskritik ist auch wieder drin, mehr noch als in den, als in Charlie and the Chocolate Factory. Es ist ein sehr runder Film mit guten Schauspielern und schönen Bildern und Träumerei und wirklich extrem catchy Oompa-Loompa-Songs.
Es hat so ein bisschen so, also ein paar von den Bildern sehen so Musical-mäßig aus, so als,
ja,
also Tanznummern.
Ist Musical-mäßig. Und gerade wenn halt Hugh Grant als Oompa-Loompa auftaucht, das ist einfach fantastisch. Also es ist, lustigerweise, als er das erste Mal oder kurz vorher das erste Mal diesen dieses Oompa Loompa Lied singt, was ja schon aus den 60ern ist, deutet er oder sagt er so, ja, okay, jetzt werde ich dieses Oompa Loompa Lied singen, das wird dir nicht aus dem Ohr gehen, das ist der fieseste Ohrwurm, den es gibt, wenn du nur die ersten Töne gehört hast, dann wird dir nicht mehr aus dem Ohr gehen und das stimmt. Wenn du aus dem Kino rausgehst, wir haben die ganze Zeit dieses Oompa-Loompa-Lied gesungen und auch getanzt und die nächsten Tage, man muss den Kindern beim Essen verbieten, Oompa-Loompa zu singen, also es ist wirklich absolutes Gift, aber es macht einfach großen Spaß und Hugh Grant ist einfach super darin.
Und wie passend, dass ihr auf dem Weg ins Kino dann noch die Eule gehört habt wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Und da schon den ersten Popsong Ohrwurm hattet.
Ja,
ganz fies, oder?
Ja, jetzt auch ein fieser Ohrwurm. Ja. Nee, also sehr empfehlenswert und auch mit Kindern. Es sind, also ja, es sind Szenen drin, die spannend sind. Es ist eine Szene, wo es so aussieht, als würden zwei Protagonisten oder die zwei Hauptprotagonisten in flüssiger Schokolade ertrinken. Aber es ist nicht, es sind keine schockenden, also meine Kinder haben es problemlos ausgehalten. Also es war, ja, unproblematisch. Ein schöner Film.
Okay,
kann man gut
gucken.
Und, Ja, Keegan-Michael Kay habe ich noch gesehen und Rowan Atkinson als
ja, ja.
Pfarrer.
Ja, Mr. Bean als Pfarrer, fantastisch.
Krass besetzt dann auch.
Bis ja, ist wirklich
kleineren krass. Rollen rein.
Ja, ja, sind tolle Schauspieler.
Okay, habt ihr dann noch im Anschluss den alten Schokoladenfabrikfilm geguckt oder hast du den alleine für dich geguckt?
Nee, ich habe dann, genau, ich habe dann gesagt, ja, hier, da gab's vor etwa 20 Jahren, gab's schon mal einen, wo dann praktisch die Nachfolgegeschichte erzählt wird und dann waren die Kinder natürlich hooked und dann habe ich gesagt, ich muss da erstmal ein bisschen recherchieren und vielleicht mal selber erstmal gucken nochmal, weil ich habe so eine Erinnerung, dass der jetzt zum Teil ein bisschen unheimlicher war und ich habe dann halt die Zusammenfassung nochmal gelesen und die Empfehlung bei IMDb und es war alles so, ja, relativ harmlos, stand halt drin, ja, was halt passiert, das, ich meine, das hatte ich auch noch in Erinnerung, dass da diese Kinder, die anderen Kinder, praktisch die Konkurrenten von Charlie, dass die halt, ja, mindestens angedeutet wird, dass die ums Leben kommen, ja, aber es irgendwie, ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, es ist noch lustig irgendwie, lustig gebrochen irgendwie. Und wir haben den Film jetzt geschaut und ich muss sagen, der ist schon an der Grenze für Kinder meines Alters, also Kinder des Alters meiner Kinder. Weil, ich meine, es ist halt ein Tim Burton Film, ne? Also, es ist halt so eine wirklich groteske und dadurch unheimliche Grundatmosphäre. Dann Johnny Depp ist echt creepy, kann man nicht anders sagen. Und es ist halt auch was, also wie die Kinder zu Tode kommen, ist schon zum Teil explizit dargestellt und echt krass. Also die eine, die wird jetzt zu so einer riesig großen Heidelbeere aufgeblasen.
Das ist echt fies, gell?
Was echt richtig fieser Body-Horror ist. Und dann wird's rausgerollt von den Oompa-Loompas und dann fragen sie, ja, was passiert jetzt mit... Ja, die kommt jetzt in die Saftpresse. Ja, was passiert da? Ja, da wird sie zu Saft gepresst. Yo! und dann die andere, die bei diesen Nüssen, wo so Eichhörnchen Nüsse knacken und um einen riesigen Trichter, so ein bisschen wie die Trichterrutsche in Obertshausen, nur ein bisschen größer noch, herum sind und die Nüsse fallen immer in den Trichter und man weiß, okay, das Mädchen wird halt auch irgendwann in diesen Trichter fallen und sie fällt halt nicht rein, sondern die Eichhörnchen schubsen sie da halt rein oder fallen erst über sie her und ziehen sie dann da rein und dann heißt halt, ja, wo geht denn der Trichter hin? Ja, der geht in den Müllschlucker. Aber die Müllpresse ist nur dienstags an und dann so ein kleiner Junge von oben so, ja, heute ist Dienstag. So, also schon knallhart. Also
ist lustig. In Amerika sind beide Filme PG-rated, was irgendwie so mehr oder weniger ab 6 oder sowas ist.
Aha.
Und in Deutschland ist der neue ab 0 und der alte ab 6.
Ja, genau, das hatte ich auch gesehen und dachte ich, okay, meine Kleine ist 6, es wird gehen. Aber also die hat sich schon einige Male, also die Sache mit dem Trichter, das war schon zu viel Spannung und zu gruselig und da hat sie sich auch die Augen zugehalten und so. Also es war hart an der Grenze. Das fand sie nicht mehr so gut. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Sind jetzt alle anderen Kinder aus dem Weg geräumt. Also wir haben das absolute Ende haben wir noch nicht geschaut. Aber da kann ich nicht mehr
böse was passieren. Alle Kinder aus dem Weg geräumt.
Ja.
Ich war also kurz schon in der realen Welt und nicht in der Fantasie und habe mich kurz gewundert, worauf du raus willst, aber hab's dann doch noch wieder verstanden.
Also der ist schon nicht so harmlos. Also der Wonka-Film, der neue, der ist wirklich, kann man sagen, ja, er ist spannend, aber er ist eigentlich harmlos. Und es sind vor allem immer Bilder, die nicht für sich schon erschreckend sind. Sondern die sind, ja, da wird Dreck dargestellt und so und Leute mit dreckigen Zähnen und sowas, aber das ist alles nicht wirklich erschreckend. Aber Johnny Depp als Willy Wonka ist halt per se schon mal irgendwie schaurig. Also, ja, und wie gesagt, er hat nicht alle Hasen im Rennen.
Ja.
Also wenn er eins kann, dann Leute, die nicht alle Hasen im Rennen haben, spielen.
Genau. Und die CGI ist überhaupt nicht gut gealtert. Also, ja, also CGI von 2005 halt, gell? Sieht wirklich scheiße aus.
Ja, das ist fies dann. Okay, weiter geht's. Wo wir gerade beim Essen sind. Du möchtest über Beef reden.
Ja, es geht aber nicht um Essen.
Ach so.
Ich hab
Enttäuschung bei Stefan.
Ach so. ich folge, das ist praktisch der Beginn einer Serie für mich, nämlich der Serie Filme und Serien, die von unseren Freunden, den Kulturpessimistinnen, empfohlen wurden in ihrer in ihrem Jahresrückblick oder auch als Becky hier war, versuche ich jetzt nachzuholen. Und das wurde auch empfohlen, ich glaube, von Christopher, von dem ich jetzt auch eine andere Serie schaue gerade, die ich sehr genieße, da werde ich die nächste Woche drüber reden, nehme ich an. Und so habe ich jetzt endlich mal Beef geschaut. Das ist so eine Serie, Netflix-Serie, die ich schon ewig in meiner Liste hatte. Und irgendwie habe ich sie immer nicht geschaut. Ich weiß nicht warum. Hat von euch auch keiner geschaut, oder?
Nee.
Nee, also hatte ich vor, aber ja, gefühlt zu viel anderes schauen müssen, aber hätte ich jetzt gut schauen können letzte Woche.
Ist, glaube ich, eher für einen Bob so eine Serie.
Dass irgendwie zwei Leute treffen aufeinander und es eskaliert immer weiter, ja?
Ja,
wie
genau.
Wie Parkunfall oder irgend sowas.
Richtig,
genau. Habe ich dann zumindest mal den Trailer gesehen, ja, okay.
Ja, genau. Der einen, finde ich, ein bisschen in eine falsche Richtung lockt. Also ist, genau, wie du sagst, ein Parkunfall oder ein Fastunfall, glaube ich sogar nur. Und die eskalieren einfach, die brüllen sich an und hupen sich an irgendwie und zeigen sie Mittelfinger. Und was den anderen dazu verleitet, eine Verfolgungsjagd. Also es eskaliert ziemlich schnell am Anfang. Und dann ist plötzlich die Luft raus. Was ich, ja, irgendwie komisch finde. Wir begleiten dann die beiden Protagonisten, die sich dann zum Teil wieder begegnen, zum Teil aber auch über Bande nur. Und gegen Ende oder am Ende wird es dann nochmal ein Finale, wo es dann wieder eskaliert, also wo der Kleinkrieg zwischen denen auch wieder eskaliert, der Beef, genau. Aber der Beef ist, ich habe das Gefühl, in mehreren Folgen dazwischen eigentlich nicht so richtig relevant. Also, oder wird dann was aufgebaut oder ich weiß nicht, also ich fand es irgendwie komisch. Vielleicht hätte man da ein paar Folgen in der Mitte rauslassen sollen. Keine Ahnung. Ich finde auch die Frau wird von Ali Wong gespielt, so eine Comedian, eine amerikanische Comedian mit, ich glaube, hauptsächlich vietnamesischen Wurzeln. Und der Protagonist ist ein koreanischer Amerikaner. Und ihr Mann wird von einem chinesischen Amerikaner gespielt, meine ich. Vielleicht erzähle ich jetzt Quatsch, aber ich glaube, ich meine, vielleicht auch ein Japaner, ich bin mir gar nicht sicher. Oder so wurde das auch. Irgendwie sowas. Und also da spielt ganz viel auch diese asiatische Migranten in Amerika Problematik, muss man ja sagen, eine Rolle. Also wie die ihren Weg gehen oder dann eben auch nicht gehen oder Erfolg haben oder auch nicht. Ich finde, dass die Geschichte, die um Ali Wong erzählt wird oder überhaupt die Ali Wong-Figur, finde ich viel, viel interessanter als die andere. Also ich finde den anderen, da habe ich mich ein bisschen gelangweilt, wenn er kam. Er ist halt so ein erfolgloser Handwerker. Ja, okay, ist mir egal. Also es war mir ziemlich egal. Das kulminiert am Ende schon gut und kommt zu einem guten Ende. Ich war dann schon versöhnt am Ende, aber ich habe mich ganz schön gequält zum Ende hin. Also es hat mir nicht alles daran Spaß gemacht, aber zum Teil hat es schon Spaß gemacht. Also vielleicht, wenn man zwei Folgen einfach weggelassen hätte, wäre es vielleicht eine sehr gute Serie geworden. So war es für mich nur eine okaye Serie.
Dann wäre ich nicht bis zum Ende gekommen.
Nee, da wärst du niemand. Also ich bin auch nur mit Hängen und Würgen bis zum Ende gekommen. Ich musste mich ein bisschen quälen am Ende. Also.
Okay. Ja, das war jetzt nicht Glowing Review, wo ich jetzt sofort drauf springe und mir denke.
Nee, das nicht, aber so den Humor ist, glaube ich, geht bei dir am ehesten. Also, glaube ich, also würde ich denken, dass das für dich. Du bist ja auch so der amerikanische Comedian-Typ am ehesten von uns.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe mittlerweile auch daraufhin jetzt ein Bühnenprogramm von Ali Wong mir angeschaut, also zwei Stück, und finde ich sehr lustig. Also hat dadurch, also muss ich sagen, hat die Serie was Gutes getan, weil ich dadurch eine Entdeckung gemacht habe, was eben so Comedians angeht, weil ich normalerweise bei so amerikanischen Comedians nicht so dabei bin. Also schaue ich nicht viele oder kaum.
Okay. Ich glaube, ich habe Ausschnitte irgendwie so auf Instagram von ihr gesehen, so von Bühnenprogrammen. Da habe ich so ein paar Stand-up-Comedy, wie soll man sagen, sowas wie Best-of-Accounts bei Instagram oder so, die immer so Clips reinhauen. Mhm. Aber ich habe noch kein ganzes Programm von ihr gesehen. Vielleicht starte ich eher damit. Als mit der Serie.
Ja, vielleicht.
Wo gibt's das? Bei Netflix oder wo hast du geguckt?
Ich glaube, ich habe es bei Netflix geschaut, ja.
Ja, ich meine, es gibt's bei Netflix.
Ja, ja.
Die haben ja viel, viel Comedy. Genau. Gut, ja. Christoph. Wahrscheinlich. The Favorite.
Ja, es tut mir leid. Ich bin hier, ich war halt eine Woche nicht da. Und jetzt habe ich Sachen angespart.
Dann hat er abends keine Zeit zum Podcasten, aber abends Zeit.
Aber hängt dann stundenlang da vor der Glotze und guckt sich die Serien an.
Halt nicht die gleichen Abende, das ist das Problem. Ja, The Favorite wurde uns vorgeschlagen, nachdem wir die Marie-Antoinette-Serie geschaut haben, wurde uns auf Disney The Favorite vorgeschlagen und das wollte ich eh schon lange mal schauen. Das ist ein Film mit Olivia Colman und
die hatten wir doch eben schon.
Die hatten wir eben schon. Und wie heißt die andere, die ich nicht mag, aus La La Land? Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Verdammte Scheiße. Emma Stone, genau. Emma Stone.
Ja, ja, genau.
Und Rachel Weisz. Also die drei hauptsächlich. Und dann noch der junge Mann aus The Menu und Mad Max. Holt heißt der gleich. Stephen Holt, kann es sein? Ich glaube.
Ja, irgendwie so ähnlich, genau.
Aber der ist schon eher Nebenfigur hier. Also die drei Frauen sind eigentlich das, worum es hier geht. Olivia Colman spielt eine englische Königin Anfang des 18. Jahrhunderts. Königin Anne, die, glaube ich, die erste, wie war denn das, die erste englische Königin war, also Frau auf dem Thron, meine ich, aber ist dünnes Eis, also keine Ahnung, irgendwie, ja, also ist eine geschichtliche Figur, die hier dargestellt wird als nicht besonders helle, sehr gichtkrank und extrem beeinflusst von Rachel Weisz, die ein Günstling ist. Wie ist denn die weibliche Form von Günstling? Ich glaube, da gibt es keine weibliche Form, oder?
Keine Ahnung.
Ja, und die eben nicht nur wie soll ich sagen? Also die Rachel Weisz-Figur teilt mit der Königin das Bett und sie vertritt sie auch in allen möglichen Belangen. Also sie regiert im Endeffekt an der Königin statt. Und jetzt kommt eben diese Emma Stone-Figur hinzu, die eine entfernte Verwandte von der Rachel Weisz-Figur ist und die schleicht sich so in diese Beziehung mit ein und versucht, ihre Verwandte da zu verdrängen. Also die beiden konkurrieren dann um die Gunst der Königin und auch darum, natürlich die Königin beeinflussen zu können. Und ja, das ist so die Story. Und das Ganze ist ein Film von Yorgos Lanthimos, von dem ich bisher, glaube ich, keinen Film gesehen hatte, der aber jetzt diesen neuen Emma Stone-Film, der gerade im Kino ist, auch gemacht hat. Und das, was wirklich auffällig ist in diesem Film, ist, wie er gedreht ist. Also er ist wirklich beklemmend. Die Bilder sind, also es ist zum Teil so mit Fischei gedreht und die, die Kamerafahrten durch die, durch diesen Palast und durch die Gänge, das ist alles extrem klaustrophobisch und ja, dringt auf einen ein, also es ist wirklich seltsam. Und man hat überhaupt kein gutes Gefühl in diesem Palast, wie diese Königin eben auch kein gutes Gefühl hat, weil sie eben ja, ziemlich schlimm Gicht hat und überfordert ist von allem. Es ist, also es ist schon gut gemacht, aber es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also ja, keine Ahnung, wem man diesen Film empfiehlt. Ist schon Kunst in gewisser Form, aber es halt nicht Wohlfühlkunst.
Klingt nicht stark danach, dass mich das interessiert.
Nein, das ist kein Film für dich. Nee.
Also diese, was du über die Bilder sagst, kann man gut nachvollziehen, wenn man die IMDb-Fotos einfach mal durchguckt. Aber es muss wohl auch kein Vergnügen gewesen sein am Set, weil ich habe auch so ein Behind-the-Scenes-Foto gefunden, wo so irgendwie Regisseur oder Kameramann so mit ein bisschen Equipment in der Gegend rumsteht und an der Seite sitzt Emma Stone und auf so in vollem Kostüm auf so einem Stuhl in diesem Gang und hat so die Hände, ihren Kopf in die Hände gelegt, so als ob sie an irgendwas verzweifelt. Das sieht sehr, sehr traurig aus. Und man denkt sich so, okay, wenn das die Stimmung war, die in diesem Foto rüberkommt, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielleicht war es auch einfach nur müde, aber.
Ja, aber das ist das.
Ja, wer weiß.
Wie es dann in die Produktions, Fotos hier reinschafft, hat man da nicht irgendwie noch ein Mitspracherecht, dass man dann sagt, so, bitte ja, dieses Foto nicht benutzen.
Ja, naja. Okay. Gut. Nee, gucke ich nicht.
Nee, ist kein Film für dich. Nee.
Aber wir haben was ganz anderes. Hatten wir lang nicht mehr.
Echt? Jetzt kommt's. Ich hoffe, ich muss keinen erzählen.
Jazzwitz der Woche. Du hast es reingeschrieben, oder? Wolltest du nicht einen erzählen?
Nee. Ich hab's nicht reingeschrieben. Habe ich? Bob, du wolltest einen erzählen.
Ich? Wieso denn ich? Da haben wir uns ja ein schönes Ei gelegt.
Haben wir jetzt keinen Jazzwitz oder was?
Pass auf, dann machen wir Folgendes.
Was? Wieso?
Ich hab keine Ahnung, ich hab das nicht reingeschrieben.
Ich war davon ausgegangen, dass du das reingeschrieben hast, weil wir am Wochenende drüber gesprochen haben.
Ja, wir haben am Wochenende drüber gesprochen, dann hat das wahrscheinlich einer, vielleicht ich, da reingeschrieben.
Sehr gut. Der Einzige, der nicht betrunken war, hat es reingeschrieben.
Okay, ja, dann hast du auch einen vorbereitet. Christoph, hast du nicht irgendwie deine Liste der immerwährenden Jazzwitze? Wir haben nämlich am Wochenende, das hatten wir ganz am Anfang schon der Sendung erklärt, aber für die sich an 2 Stunden zurück, 1,5 Stunden zurück nicht mehr erinnern können, wir waren auf Christophs Geburtstag und da kam das Thema Jazzwitz wieder auf und dass es doch durchaus den einen oder anderen Fan unter der Hörerschaft
den
gibt. Den einen Fan unter der Hörerschaft und der muss jetzt befriedigt werden, noch jetzt schon wieder das Thema, zufriedengestellt werden. Und deswegen wollte der Christoph jetzt in der nächsten Sendung einen Jazzwitz erklären. So hat es der Bob sich vermutlich gemerkt und der Christoph gar nicht gemeint.
Ja, irgendwie so, genau. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich frage mal wieder eine von diesen KIs nach Jazz.
Das wird doch eh nix.
Um hier diese Lücke zu füllen und genau.
Ich hätte eins.
Ja, warte,
okay, mach du die KI.
Die KI, da habe ich gedacht, wir haben ja immer ChatGPT gefragt, ob es Jazzwitze kann und die waren ja immer alle so ein bisschen mau. Google hat ja jetzt seine KI namens Bard vor kurzem in Gemini umbenannt, weil Bard war so ein bisschen so ein Rohrkrepierer. Dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, jetzt machen wir irgendwie neue Version und geben dir einen neuen Namen, dann merken die Leute das nicht und dann ist Gemini alles wieder toll. Ich habe gerade Gemini gefragt, tell me a jazz joke. Ich habe extra auf Englisch gefragt, weil ich dachte, sprich vielleicht besser Englisch oder so.
Ist es nicht egal?
Und jetzt ja, eigentlich schon, aber ich wollte ihm eine Chance geben. Und jetzt kommt der Witz und schimpft mich nicht, wenn er nicht wirklich ein Jazz-Witz
ist. Doch, wen denn sonst?
Es war Gemini. Kommt ein Mann in die Bibliothek, ich übersetze frei, ja, kommt ein Mann in die Bibliothek und fragt den Bibliothekar, ob sie Bücher über Paranoia haben. Da beugt sich der Bibliothekar nach vorne und sagt, sie sind direkt hinter ihm.
Oh Gott, das ist
blöd. Hat nichts mit Jazz zu tun. Was ist denn da los?
Was ist das denn?
Ist ein okayer Witz, finde ich, aber ich hab nach einem Jazzwitz gefragt. Also Google KI, noch dümmer als ChatGPT, haben wir jetzt festgestellt. Zumindest was Witze angeht. Jetzt du, Christoph, okay, hast du einen echten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Callgirl und einem Jazz-Trompeter? Das Callgirl hat ein besseres Gefühl für Rhythmus.
Badumts. Geht's nicht um Geld.
Ja, das stimmt. Nicht schlecht. Ja.
Ja. Ich habe da jetzt noch eine Kapitelmarke stehen.
Ja.
Ist die abgesprochen oder ist die auch jetzt frei rein fantasiert?
Da kann ich was zu machen.
Okay, dann reden wir jetzt, da Christoph redet jetzt über das alte Wort der Woche.
Naja.
Bräuchten wir darüber nicht auch so einen Jingle?
Dafür brauchen wir dringend.
Wir bräuchten einen Jan, der sagt,
brauchen wir nicht.
Der Woche.
Nein, einen Jingle brauchen wir dafür nicht. Ich erkläre euch warum. Weil ich nämlich jetzt praktisch eine neue Tradition einführe, aber ohne Jingle. Denn die Sache ist ja die. Wie manche wissen, hatte ich am 23. Hornung Geburtstag und Jan hat mir ein Buch geschenkt. Und zwar das kleine Lexikon untergegangener Wörter. Und da stehen ein Haufen Wörter drin, die nicht mehr so geüblich sind, nicht mehr so gebräuchlich. Zum Teil sind sie auch noch gebräuchlich. Zum Teil gehören sie zu meinem Wortschatz, aber nicht sehr viele davon.
Nur weil wir alle so altmodisch sind.
Genau. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde in jeder Folge, werde ich eins dieser Wörter unterbringen. Und wenn ihr Hörer da draußen aufmerksam seid, dann hört ihr, welches dieser Wörter das ist. Und könnt das dann bei uns kommentieren, welches Wort es war und vielleicht sogar, was es bedeutet. Und natürlich habe ich auch in dieser Folge ein Wort untergebracht, ist ja klar.
Und
gemerkt.
Am Ende,
also ich schon,
in der nächsten Sendung lösen wir das auf oder gerät das in Vergessenheit?
Ja, nee, in der nächsten Folge lösen
oder,
wir das auf.
Oder schreiben wir das in den anderes Text das, rein, was das, nee, das Wort der Woche war?
Wir lösen das immer auf in der nächsten Folge, das ist eine gute Idee.
Genau, also dann gibt es heute noch nichts aufzulösen und ab der nächsten Woche startet diese Rubrik dann voll durch.
Alles Altmodische, was der Christoph in den letzten 800 Folgen gesagt hat, das meint er.
Genau.
Hatte nichts damit zu tun. So, jetzt brauchen wir ein altmodisches Wort für Darmkrebsvorsorge.
Ah, sehr gut.
Ja, nachdem ihr da ja so begeistert von berichtet habt, also zumindest in Teilen, war jetzt bei mir irgendwie letzte Woche, wann war denn das? Auch diese übliche, sie sind älter als 35 und du geh mal regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung dran und sind sie über 45, dann gibt's eben auch die Nummer mit der Darmkrebsvorsorge und was ein bisschen lustig war, mein Arzt meinte so, ja, sie sind ja jetzt auch über 45, da können wir auch Prostata und weiß ich nicht was machen. Und dann hat er so komisch weitergeredet, um, weiß ich nicht, anzudeuten, dass man das ja auch erst beim nächsten Mal mitmachen könnte. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt gleich, das Podcast-Gold, das müssen wir machen.
Das hast du gesagt.
Hast du so gesagt?
Großartig. Ja. Da war er kurz stutzig, dann muss ich ihm in Unterwäsche vor ihm stehen.
Ich glaube, er hatte kurz Angst, dass irgendjemand mitfilmt oder so.
Ja, keine Ahnung. So.
Dass du gleich das Kamerateam reinholst.
Und da habe ich ihm nur so in drei Sätzen erzählt, dass ich mit einem Freund Podcast mache und wir das Thema Vorsorge da auch immer zentral haben und das immer, ja. Aber ich muss sagen, diese Situation war das Spektakulärste daran. Also es war halt kein großes Vergnügen, aber es war auch überhaupt nicht schlimm. Also
ich bin der Einzige, der sich anstellt.
Ja, das ist offensichtlich. Also steht das hier 2-1 gegen dich, Christoph.
Irgendwie, ja.
Das ist enttäuschend.
Ja. Tja. Man hat ja gefühlt den ganzen Tag noch diese Creme am allerwertesten kleben und
Gleitgel, ja.
Gleitgel, das war nicht so schön.
Ja, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass du da jetzt, also ich hätte da eher noch auf dich gesetzt, Bob, als auf den Stefan.
Ja, irgendwie. Ja.
Tja, ja, mich hat es ja damals, ich habe es ja hier schon erzählt, so in der Situation überfahren, wo der gesagt hat, dann könnten wir jetzt auch noch und dann war das schon mehr oder weniger am Werke, bevor ich Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen.
Ich musste ihm dann eben noch kurz vom Podcast, also wenn er zuhört, Grüße. Aber ich habe nicht gesagt, wie wir heißen, deswegen ist das ein bisschen schwieriger.
Er hat deinen Namen.
Ja.
Wenn man den googelt,
der wird sich auch,
sicher hierher.
Der wird sich auch denken, über was reden die Leute in diesem Podcast?
Dieses Podcast.
Haben sie doch nicht
das
alle.
Das ist doch seltsam. Nee, das machen wir, das Podcast Gold. Was?
Ob das Podcast
hier
Gold ist, da
Leute
kann man
mit
noch
jedem rein? Weirden Fetisch auf dem Tisch, aber das höre ich zum ersten Mal.
Ja, als ich ihm das dann so erläutert habe und wie spektakulär das für dich eben beim ersten Mal war, Christoph, da hat er dann auch verstanden, ach so, und das erzählt er so einfach, ja, okay, mal dann.
Dem ist nichts peinlich.
Ja, nee, das Thema ist auch viel zu wichtig, um dass es einem peinlich ist. Also, weißt du, das ist ja auch ein Grund, weswegen wir das hier so deutlich besprechen.
Ja, und eben auch eben zu zeigen oder zu erzählen, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man dem begegnet, gell? Dass eben das nicht für alle total easy ist. Es kann eben auch total nicht easy sein. Wir machen es aber trotzdem. Also
ja, muss man durch und dann kommt man gesund auf der anderen Seite wieder raus, hoffentlich. Und das ist ja das Wichtigste.
Ja. Also aus der Untersuchung kommt man auf jeden Fall gesund raus. Vielleicht wird da was festgestellt, aber ich glaube nicht, dass durch diese Untersuchung jemand nennenswert zu Schaden kommt. Zumindest möchte ich das hoffen.
Ja, das hoffe ich auch nicht. Vielleicht beim Christoph, vielleicht der Arzt, wenn dem den Finger
beim Christoph,
bricht.
Ja, oder oder Christoph irgendwie. Nach dieser Schottland-Nummer hat Christoph ja jetzt auch ganz andere Voraussetzungen beim nächsten Mal. Also
ganz,
da ist ja jetzt
ganz anderes Verhältnis zu meinem
zu deinem Darm.
Ach, ich wollte es bei der Andeutung belassen. Also
das ist hier das erste Wort auf dem Lexikon, Afterkind. Aber wir haben herausgefunden, dass das nichts mit dem Anus zu tun hat. Das ist übrigens nicht das Wort der Woche.
Okay, also Hafenrundfahrt machen tut nicht weh.
Erfolgreich, sehr gut. Allerdings bist du im falschen Monat. Das macht man im November eigentlich.
Ja, okay. Das nächste Mal gehe ich im November.
Bisschen verspätet.
Ja, das kann man das ganze Jahr über machen. Da kann man ganze Jahr seit Spaß dran haben.
Es wäre schlimm, wenn alle nur im November gehen würden. Was wäre denn dann los in den Praxen?
Der arme Typ, der
kommt da gar nicht mehr aus dem Handschuh raus.
Genau. Von morgens bis abends. Kommt nach Hause, fragt die Frau, wie ist so auf Arbeit? Oh, Gottes Willen, ich habe heute wieder den ganzen Tag.
Ja, aber hallo, das ist seine Berufswahl, ja? Also da habe ich kein Mitleid.
Eine Hafenrundfahrt nach der anderen, eieiei.
Ach ja.
Er will ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Das muss man schon übers Jahr strecken, damit er hin und wieder auch mal andere Sachen angucken kann.
Ja.
Freitags sind ja, war das Freitag?
Freitags sind Vasektomien.
Vasektomien, ja. Genau.
Ja, und ich meine, es gibt ja bestimmt auch noch andere spannende Sachen, was ist Penisbrüche oder keine Ahnung, was ist alles so.
Aber damit landest du nicht beim Hausarzt, oder?
Achso, hast du beim Hausarzt gemacht? Warst du nicht beim Urologen?
Nee. Beim Urologen war ich ja. Ah, du warst beim Hausarzt?
Beim Hausarzt.
Ach so,
das ist ja interessant.
Nee, ich war da beim Urologen. Ich war da auch beim Urologen.
Echt?
Und der war sehr spezialisiert.
Hast du dich in der Tür geirrt oder irgendwie?
Nee, der hat ja vorher den ganzen anderen Quatsch gemacht.
Ach so.
So, ja, und jetzt stellen Sie sich mal, machen Sie das und hier ach, einmal husten
halt,
und ihr so.
Das erklärt auch, wieso der das verschieben wollte. Es ist dem selber unangenehm gewesen.
Ich habe keine Ahnung, was ich verschieben wollte. Also, ja, also, und, aber wie, wenn Sie wollen, dann können die das auch. Nee, das machen wir, das ist Gold, Podcast Gold.
Ja, das war eigentlich seine Art, dir zu sagen, das können Sie dann mal, wenn Sie zufällig mal beim Urologen sind, machen Sie das da, ich will damit nichts zu tun haben.
Ja, Pech.
Hast du ihn da reingequatscht?
Da muss er jetzt durch.
Das muss ich sagen, es wäre mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich, mein Hausarzt ist nämlich ein alter Klassenkamerad von mir. Das würde ich nicht wollen, irgendwie.
Ja, kann auch nur besser werden.
Fantastisch. Ja.
So, jetzt hat der Bob, glaube ich, noch ein Thema, oder?
Ja.
Das ist jetzt nicht annähernd so lustig, also das wird jetzt.
Aber beeindruckend war es. Also, muss ich sagen, was du uns da vorhin geschickt hast, fand ich sehr beeindruckend.
Genau, der Bob bastelt nämlich mit Raspberry Pis und LED-Displays und Flugzeugdaten rum.
Genau. Ich habe das irgendwann vor weit über einem Jahr habe ich da mal was, glaube ich, auf Twitter an mir vorbeigeflogen, damals noch, oder vielleicht war es damals schon Mastodon, egal. Jedenfalls hatte ich von so einem Softwareprojekt von jemandem und Bastelprojekt von jemandem gesehen, der sowas ähnliches gemacht hatte und das dann auf GitHub gestellt hat. Und da habe ich mir gedacht, das passt zu mir, weil bei der Person ging es, der war aus Glasgow und wohnte unter einer Flughafen-An- oder Abflugroute, hat also auch dieses Fluglärmproblem. Ich habe das hier ja bei mir auch nicht in dem Ausmaß wie manche andere Leute, denen die Flugzeuge im absoluten Supertiefflug übers Haus donnern, aber eine der drei Abflugrouten bei Ostwind von Frankfurt führt über mein Haus. Und deshalb haben wir zumindest im Sommer, wenn man die Fenster offen hat, regelmäßig, dass man Flugzeuge hört. Und nicht selten, auch die Kinder und so gucken dann manchmal hoch. Also klar, irgendwann nimmst du es nicht mehr wahr, aber trotzdem hin und wieder, wenn irgendwie so ein Ding besonders laut ist oder wenn es ein paar Wochen lang keinen Ostwind gab und dann gibt es den mal wieder, plötzlich sind sie wieder da, dann fällt es dir wieder auf und dann willst du immer mal wissen, was ist das eigentlich für ein Vogel, der mich da gerade voll nervt? Also wo fliegt der hin? Was sitzen da für Leute drin? Wo wollen die hin? Was ist das für eine Lufthansa oder andere Airline-Maschine? Und dann habe ich dieses Ding entdeckt. Da hat jemand ein LED-Matrix-Display. Man kennt die Dinger so aus wahrscheinlich jedem Video, was vom Chaos Communication Kongress gezeigt wird und sonst jedem Makerspace und Hacker Center irgendwo hat immer einer so eine blinkende LED-Matrix mit 64x64 oder 32x irgendwas Pixeln. Meine hat 64x32, also ist so doppelt so breit wie hoch. Und die kann voll RGB, also jeden Pixel kann man einzeln ansteuern, entweder vom Raspberry Pi oder von einem Arduino theoretisch auch. Ich habe einen Raspberry Pi drangehängt, einen alten Zweier, den ich hier noch rumliegen hatte. Muss man ein bisschen frickeln, weil man braucht so ein Aufsatzmodul für den Raspberry Pi und ein paar Kabel und noch ein extra Netzteil, weil das recht stromhungrig ist. Also zumindest mehr Strom, als der Raspberry Pi so ohne weiteres über sein Netzteil noch extra zur Verfügung stellen könnte. Also muss das Ding noch eine extra Stromversorgung haben. Und dann gibt's eine Bibliothek dafür. Das Ganze ist so aus diesem Adafruit Zubehörkatalog. Da gibt es eine Bibliothek dafür, womit man diese Pixel quasi ansteuern kann. Gibt es ein Python, eine Library, gibt es auch ein C-Sharp und ich glaube noch ein, zwei andere Sprachen. Wrapper drumherum und dann kann man sich im Grunde austoben. Und jemand hat sich ausgetobt und hat dieser Glamensch da aus Glasgow, hat das Ding als Kühlschrankmagnet gebaut, damit es anzeigt, welches Flugzeug da über ihn drüber fliegt. Und diese Library habe ich mir eben runtergeladen, habe sie ein bisschen angepasst, habe sie auf meine Bedürfnisse umgebaut. Natürlich dass es erstmal Deutsch spricht und ich wollte auch noch mehr Informationen haben über das Flugzeug, als was er da angezeigt hat. Aber da habe ich dann so ein bisschen mit rumgespielt. Ist natürlich geil, wenn du versuchst, mit Flugzeugen, die über dich drüber fliegen, rumzuspielen. Aber man muss es natürlich abends nach der Arbeit machen. Oder wenn die Kinder schlafen. Oder dann sitze da so und dann wird es irgendwann 23 Uhr und dann ist Nachtflugverbot in Frankfurt. Dann kommt kein Flugzeug mehr. Dann ist so, wie soll ich das denn jetzt testen? Und dann fällt dir irgendwann ein, die Koordinaten, die ich da eingebe, die müssen ja gar nicht hier bei mir sein. Dann habe ich den Flughafen Amsterdam genommen, der offensichtlich kein Nachtflugverbot hat, jedenfalls flog da noch wie bekloppt Zeug umher und dann habe ich mein virtuelles Quadrat, das ich quasi überwache mit dieser Software, irgendwo in die Anflugroute von Amsterdam gelegt und dann hagelte es Daten ohne Ende und ich konnte wunderbar debuggen und konnte gucken, dass das alles so angezeigt wird und aussieht, wie ich das gerne hätte. Und jetzt habe ich hier halt so ein pixeliges Display neben mir, auch während wir hier podcasten, gerade die ganze Zeit lief das die ganze Zeit mit. Und immer wenn ein Flugzeug übers Haus fliegt und heute ist wieder so ein Ostwindtag, also es sind reichlich Flugzeuge gekommen, allein während dieser Sendung, die wir jetzt aufgenommen haben, waren es mit Sicherheit 10 Stück oder so, dann schaltet dieses Display, was normalerweise so Uhrzeit und Datum und die Außentemperatur anzeigt, schaltet es dann um und sagt mir dann also, das Flugzeug, die sind natürlich bei mir alle immer von Frankfurt nach irgendwo, weil es ja eine Abflugroute ist. Ja,
wäre überraschend sonst.
Ja, wäre überraschend. Wobei das nicht immer so ist. Also tatsächlich heute einen Tag über habe ich das Ding laufen lassen und dann ist einmal irgendwie so ein privately owned Helikopter hier rüber geflogen von irgendwie so Sightseeing-Menschen oder keine Ahnung, was die wollten. Die kamen aus Egelsbach. Und dann ist irgendwann eine Propellermaschine rübergeflogen, die hatte gar keinen Flugplan, da stand dann Fragezeichen nach Fragezeichen.
Oh, und, okay.
Aber unten läuft dann trotzdem das Kennzeichen steht trotzdem da und unten läuft halt trotzdem dann durch, was es für eine Maschine ist. Und ein Learjet ist hier drüber gebrettert, der kam aus Köln. und der flog so tief, dass er, ich habe so Begrenzungen drin quasi, Mindesthöhe und Maximalhöhe, weil mich jetzt nicht jedes Flugzeug auf 35.000 Fuß, was hier irgendwie drüber, was ich garantiert nicht hören werde, aber die fliegen natürlich auch hier drüber, wie sie überall drüber fliegen, ja. Die will ich da nicht jedes Mal angezeigt haben, die würden mich ja verwirren, weil dann sehe ich da am Flugzeug und höre nichts und sehe nichts, ja, das ist, weil das irgendwo, was weiß ich, wie weit oben ist. Aber der Salierjet flog so tief, dass er in meine Begrenzung reingekommen ist. Die muss ich vielleicht noch ein bisschen enger machen. Und da stand auch nicht, wo der hin will. Da stand nur, dass er aus Köln ist.
Kannst du das Skript verlinken irgendwie? Oder die Webseite
von den Menschen? Ich kann das GitHub verlinken, genau. Und es ist ein schönes Bastelprojekt. Also ich habe jetzt gar nicht so wahnsinnig viel programmieren müssen. Außer, dass ich, wie gesagt, mehr Informationen haben wollte und deshalb ein bisschen an dem Code rumgefummelt habe.
Ja, aber gut, aber das ist ja, genau, das ist nur so ein bisschen anpassen, so out of
the box. Genau, ja, ja. Also nichts, was man jetzt, wenn man schon mal programmiert hat, auch wenn Python seit der Uni-Zeit nicht mehr meine Sprache ist, und ich auch teilweise die einfachsten Sachen nachgucken musste.
Ja, aber es ist im Endeffekt sind es alles Dialekte. So,
ja, ja, klar. Ungefähr geht so Sachen irgendwie, dann, wie fange ich eine Exception vernünftig, weil da war wenig Fehlerbehandlung in dem Code drin und dann habe ich irgendwas geändert, funktioniert halt gar nichts mehr, weil das Ding halt einfach komplett stillschweigend Exceptions wirft, abstürzt und gar nichts mehr macht, nur noch das Datum anzeigt und die andere Szene stürzt halt immer ab und sagt dir aber nicht warum. Auf der Konsole kommt nichts raus, kommt nirgends irgendwas raus, läuft einfach weiter und sagt nichts und tut nichts. Wie macht man das in Python? Dann fängst du erstmal an zu googeln. Ich habe sehr viel GitHub Copilot und Microsoft Copilot gefragt. So, schreib mir mal in Python eine Funktion, die das und das. Die einfachsten Sachen irgendwie. Dann ist mir eine String-Konkatenation abgestürzt, weil ich irgendwie versucht habe, zwei Zahlen als Strings miteinander zu verheiraten und so. In C-Sharp wäre das so gegangen, aber in Python geht das offensichtlich so nicht. Und dann ist es abgestürzt und hat wieder eine Exception an der Stelle geworfen, wo ich noch kein Exception-Handling drumherum hatte. Wieder alles kaputt. So Sachen rennst halt dauernd, wenn es so eine Sprache ist, die du nicht regelmäßig benutzt, vor irgendwelche dummen Fehler. Aber tatsächlich so ein paar Stunden später fängt man dann langsam an, so in Python auch dieses Nicht-Klammern und alles nur einrücken und so. Irgendwann fängt man an, so zu merken, ah ja, so ganz dumm ist die Sprache auch nicht. Schon ganz lustig.
Ja.
Ja, und jetzt seit gestern ist es so, seit gestern Abend, ja, ist es fertig, so weit, dass ich erstmal so sagen würde, ich bin jetzt einigermaßen so an dem ersten Punkt, wo ich sagen würde, so, lass das erstmal ein paar Tage laufen und heute war der erste Arbeitstag, wo ich das einfach morgens angemacht habe und dann einfach stand das hier neben mir, neben dem Bildschirm und es war auch zufällig ein Tag mit Ostwind, wo dann hin und wieder mal ein Flugzeug hier drüber gejagt wird und dann zeigt es das da immer an und es ist irgendwie lustig, wenn du dann siehst, irgendwie wie oft Berlin und dann wird irgendwie, habe ich zum Beispiel erfahren, dass wir von Frankfurt aus Billund anfliegen, eine Stadt in Dänemark mit 7000 Einwohnern. Warum fliegen wir nicht von Frankfurt aus an?
Ah, ja.
War okay, ist Dänemarks zweitgrößter Flughafen, deckt wohl mehr so die Region als die Stadt ab, aber sind so Sachen, wo man dann so, dass hier viel Kram nach Amerika und nach China und so rüber donnert, das wusste ich aus meinen hin und wieder mal, immer wenn die besonders lauten Flugzeuge kommen, das sind dann eher die, wo man dann mal das Handy rausholt und sich denkt, was macht denn da so ein Lärm? Und dann sind es halt fast immer 747 oder die großen A380er, die so richtig Krach machen und die gehen dann natürlich immer irgendwo sehr weit weg, das ist dann immer irgendwie China oder Korea oder Japan oder Singapur oder eben die USA. Das sind die großen Vögel, die besonders weit fliegen. Aber wo die ganzen kleinen hinfallen, die kleinen Flugzeuge starten ja in Frankfurt auch sehr viel steiler, kommen sehr viel schneller auf Höhe. Und der Effekt davon ist natürlich, dass sie A, sowieso nicht so viel Gas geben müssen, nicht so viele Triebwerke haben. Und wenn sie hier bei mir ankommen, dann auch schon sehr viel höher sind, dadurch, dass sie so viel steiler abfliegen, dass du die kleineren Flugzeuge gar nicht so drastisch hörst und dass ich deshalb auch in der Vergangenheit bei den kleineren Flugzeugen eigentlich nur selten geguckt habe, was ist das und wo fliegt das hin und jetzt sehe ich die halt alle komplett ohne, ist es groß, ist es klein, ist es irgendwas, ich sehe halt alles und klar, ich gucke nicht immer hin, weil es flackert da rechts irgendwie mal, aber wenn man dann hinguckt, dann so, wo fliegt das hin? Irgendwelche Städte in Indien, von denen ich noch nie gehört habe, irgendwie so, wo erstmal googeln, was ist das für eine Stadt, wo liegt das? Und ist lustig, es macht so, ja, bisher war es nur Lärm, der genervt hat. Jetzt hat er zumindest einen Namen. Jetzt weiß ich, wer da nervt. Auch dass die Airline immer dabei steht. Sehr viel Lufthansa natürlich, klar. Aber auch alle möglichen anderen Airlines, teilweise von denen man noch nie gehört hat, die hier so rumeiern.
Okay, das klingt ja gut. Ja,
also was ich überzeugend fand, war, also ich kenne das schon auch, dass man so, wenn man mal an einem sonnigen Tag im Sommer auf der Terrasse sitzt und es fliegen die Flugzeuge über einen, dass man da Flightradar rausholt und eben mal guckt, was da so über einen fliegt und so. Das habe ich schon häufiger auch mal gemacht. Aber bei dir eben dieses wirklich so ohne Barriere, einfach, du guckst einfach auf dieses Ding und es wird dir angezeigt, was gerade drüber fliegt. Und zwar sehr groß, sehr plakativ, sehr bunt. Ist schon ziemlich cool. Also hat mir sehr gefallen.
Ja, also das war tatsächlich auch der Grund, als ich dieses Ding gesehen habe im Netz, da hatte ich den Raspberry Pi, klar, den hatte ich von früher schon. Seit das Smart Home auf dem Synology läuft, hat der Raspberry Pi im Moment keine Aufgabe mehr. Es war also irgendwie auch klar, der steht zur Verfügung für so einen Quatsch, lag in der Schublade. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, so, naja, ist irgendwie nice, aber das kostet ja sicherlich Unsummen, das alles zusammenzukaufen. Und dann habe ich halt so geguckt und diese Raspberry Pi Bastelsachen sind ja zum Glück alle sehr billig. Also dieses komische kleine Aufsteckmodul hat, glaube ich, 17 Euro gekostet. Das Netzteil 8,95 Euro oder sowas. Und das Display ist tatsächlich der teuerste Einzelpreis. Da habe ich irgendwie sowas in den 40er oder knapp 50 Euro ausgegeben. Also klar, zusammen summiert sich das, wenn du den Raspberry Pi auch noch kaufen willst, vielleicht roundabout auf den Huni. Aber wenn du den schon hast und die anderen Sachen, dann war das auch irgendwie erst nicht lieferbar. Dann hatte ich erst das eine Teil bestellt und das andere. Dann verteilte sich das irgendwie, bis ich den ganzen Käse mit allen Kabeln und allem zusammen hatte, über anderthalb, zwei Monate. Da hast du diese ersten 40 Euro schon wieder vergessen und verdrängt. Und dann dadurch war das irgendwie so, ich kaufe mir diesen Quatsch jetzt einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Oder wenn ich irgendwie zu blöd bin oder irgendwas. Ja, ich habe dann noch ein so ein Adapter-Ding kaputt gekriegt, aber muss ich es nochmal kaufen, das war jetzt meine eigene Dummheit, aber was ich damit sagen will, ist, es ist finanziell vergleichsweise überschaubare Spielerei, also wenn ich jetzt wie der Stefan jetzt ins 3D-Drucken einsteigen will oder so, dann nimmst du ganz andere Gelder in die Hand. Klar, das produziert am Ende auch Dinge, die man ganz anders verwenden kann, aber trotzdem so, wenn es nur um das Nerdtum, ich will was
Flugzeuge anzeigen, kann das Ding nicht da unten.
Nee, aber dafür kann es meine Kinder erheitern, wenn sie jetzt
Flugzeuge
einen
machen.
Es kann meine Kinder erheitern, da können wir vielleicht auch kurz drüber reden.
Oh ja, erzähl mal, wie ist das angekommen?
Das ist sehr, sehr gut angekommen. Also wenn wir jetzt an dem Thema einen Punkt dran machen, kann ich empfehlen, Raspberry Pi spielen, super. Anderes Thema, Stefan hat mir zwei Sachen ausgedruckt, oder eine Sache zweimal ausgedruckt, die ich auch auf Twitter gefunden hatte. Und zwar Dinosaurier ohne Köpfe. Und das, die Dinosaurier sind, da wo normalerweise, also so diese Pflanzenfresser-Dinosaurier mit dem langen Hals, ich weiß nicht, wie die heißen, weiß das jemand aus dem Kopf?
Prontosaurier? Also diesen,
wie?
Oder Brachiosaurier oder Prontosaurier?
Brachiosaurus, glaube ich, genau. Mhm. Also dieser große, dieser riesige, der so hoch ist wie drei Giraffen oder so. Mhm. Der hat ja so einen wahnsinnig langen Hals und auf Mastodon flog mir irgendwo ein Link entgegen, wo jemand diesen Saurier hatte als 3D gedrucktes Objekt in etwa so groß, weiß nicht, vielleicht 5 oder 6 Zentimeter lang oder so. Und es fehlte aber der Hals und was du dann stattdessen machst, ist, du steckst den Kopf deiner elektrischen Zahnbürste, also diesen Aufsatz, steckst du quasi auf diesen Halsstumpf und dann ergibt der Aufsatz deiner normalen braunen Oral-B Zahnbürste, also dieses Aufsteckding, ist dann der Hals und oben dieses runde mit den Borsten ist sozusagen der Kopf. Und das soll einfach nur im Bad stehen und sozusagen
so ein herrlicher Unsinn.
Dein Bürstenkopf halten, damit er da wahrscheinlich trocknen kann oder wie auch immer, nicht in der Gegend rumliegt und natürlich die Kinder erheitert. Dann habe ich diesen Link dem Stefan geschickt. Ich glaube, du warst gerade im Urlaub oder so und habe dir den geschickt und habe gesagt, kannst du mir das bitte drucken? Ich brauche das. Und dann hast du gemeint, ja, machst du, wenn du zurück bist, und hast du dann auch gemacht. Die Kinder durften sich dann noch Farben aussuchen von deinen ganzen Filamenten. Aber ich habe ihnen nicht gesagt, wofür das ist. Ich habe ihnen nur die Fotos von den Farben gezeigt und habe gesagt, sucht euch mal jeder eine Farbe aus. Haben sie dann gemacht. Erstaunlicherweise hat mein Sohn das Pink genommen und meine Tochter das Lila. Und das Lila, kannst du das beschreiben? Wie wird das vermarktet, das ist, diese Farbe?
Ja, das ist so eine doppelte Farbe, die ist Pink-Blau ist es, glaube ich.
Ja, genau.
Und,
also Lila-Blau würde ich sagen eher. Pink, also das...
Also sie wird als Pink-Blau verkauft. Und,
aber gegen das andere Pink ist sie, wenn man sie nebeneinander hält, ja, ist sie nicht pink.
Ja, aber wenn du sie gegen das Lila hältst, ist sie pink.
Okay.
Also, und die ist halt so changierend, je nachdem von welcher Seite du drauf guckst und wie du es druckst, also in welcher Orientierung.
Das ist ein sehr schickes Zeug.
Ändert sich dann die Farbe. Von der einen Seite guckst du an, ist blau, von der anderen halt dann lila, fast pink.
Sehr cool.
Unsere Große unterscheidet ja auch nicht zwischen lila und pink, sondern nur zwischen helllila und dunkellila. Und helllila ist pink und dunkellila ist lila.
Sehr gut. Ja, und dann hast du mir die mitgebracht am Wochenende und ich habe die dann hier aufgestellt und habe erst nichts gesagt. Ich habe einfach deren Bürstenköpfe draufgestellt und habe die Dinger ins Bad gestellt. Und irgendwann stand meine Tochter dann davor. Was ist denn das? So völlig aufgerissene Augen, so. Und ich so, das ist ein Zahnbürstensaurier, kennst du die nicht? Also, vollkommen geschockt, dann hat sie ihren Bruder geholt, der hat sich kaputt gelacht und hat aber alles nachgequatscht, was sie darüber gesagt hat. Also der hatte keine eigene Meinung, der hat nur nachgeplappert, was die große Schwester sagt. Aber fanden sie sehr lustig und dann konnten sie es gar nicht erwarten, dass sie da dann abziehen und putzen dürfen und dann wieder draufstecken danach, damit er seinen Hals wieder bekommt. Also meine Tochter wollte sie mit dem Ding, also als Griff quasi, damit so putzen. Ich sage, so ist das nicht gedacht.
Das hält auch nicht lange.
Und auf die Maschine. Ja, das habe ich auch so gedacht, so brichst nicht durch. Aber ja, funktioniert. Jetzt stehen die da im Bad rum und es sieht sehr lustig aus. Vielleicht werde ich die demnächst mal irgendwann, wenn ich mal wieder im Bad von einem Beryl überrascht werde oder so, dann sind die sicher auf dem Bild zu sehen.
Oh ja, bitte.
Ja. Fantastisch. Ja, herzlichen Dank fürs Drucken. Das ist, das ist genau so rausgekommen, wie als ich diesen Link vor mehreren Wochen auf Mastodon fand.
Das ist schon ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen haben und dann, genau.
Ja, das hat sich, ich glaube, die Übergabe war das, was sich am längsten jetzt hingezogen hat, ne?
Ja.
Also, du hattest die ja schon vor einer ganzen Weile gedruckt und dann haben wir uns lange nicht gesehen. Aber ist ja egal, die Kinder wussten ja nicht, dass sie auf was warten. Also, ich wusste ja nur ich.
Das lässt sich dann gut aushalten, ja.
Für die war das dann genauso gut, als wäre das 3 Wochen vorher gekommen.
Genau. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein abschließendes Thema und zwar, was schauen wir denn in der kommenden Woche?
Ja,
Robert, du bist dran. Wo gehen wir?
Ich bin dran. Wir gehen zu Amazon Prime.
Okay.
Das heißt, es quält euch dann mit Werbung, nehme ich an, wenn ihr nicht das extra, den extra Gala angeworfen habt.
Ja, hatte ich neulich schon mal.
Nervig.
Super ätzend. Ich habe keine Lust auf
mir leid, aber da sind wir gelandet.
Nochmal zu diesem Extra-Tale. Kann man eigentlich downgraden bei Prime? Ich kann Prime, wenn ich das abbestelle, dann habe ich auch diese Prime-Dings nicht mehr, oder? Also so diese Versandgeschichten. Also ich zahle momentan nichts extra dafür, für den Streaming-Dienst, oder?
Ja, nee, genau, das ist ein Paket, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob man das einzeln buchen kann, ich glaube nicht, oder?
Weil ich bin schon echt verärgert. Ich würde gerne den Streaming-Dienst einfach abbestellen. Aber dann habe ich halt
die anderen. Geht aber nicht, weil das automatisch dabei ist bei dem anderen.
Ja, genau. Na gut, okay, dann schauen wir halt Werbung. Also, was schauen wir denn bei Prime?
Habt ihr denn eine Vermutung, was ich wählen werde?
Entschuldigung, ich muss mich doch nochmal kurz echauffieren. Dass es nicht nur davor kommt, ja, weil bei RTL Plus schaue ich ja auch Werbung, aber da schaue ich halt 1 oder 2 Clips vor dem, was ich schauen will. Und danach werde ich nicht damit behelligt. Aber hier wird ja irgendwo in der Mitte einfach unterbrochen, damit ich dann ein scheiß Werbedings schauen kann. Also das ist ja wie 90er Jahre RTL schauen. Also, I hate it.
Ja, das war schon ein bisschen ärgerlich.
Gut, dann müsst ihr jetzt nochmal durch. Jeffrey Wright in der Hauptrolle.
Warte,
Film
was?
Nominiert
wer ist denn,
für...
Wer ist denn Jeffrey Wright?
Wenn du ihn siehst, kennst du ihn. Er hat den Commissioner Gordon in dem Batman-Film gespielt, den dir nicht gefallen hat.
Ja, das geht ja schon mal gut los.
Geht ja schon mal gut los, ne? Fällt mir jetzt gerade spontan nichts anderes ein, wo du ihn herkönnen müsstest, aber du kennst ihn bestimmt, wenn du ihn siehst. Wenn den der Film ist für 5 Oscars nominiert.
What?
Wow.
Gerade heute in Deutschland gestartet. Also heute ist der Deutschland-Start dieses Films auf Amazon Prime gewesen. In den USA ist er im Dezember gestartet. Also es ist sozusagen hot off the presses. American Fiction werden wir schauen. Ein Film über einen Buchautor, der davon genervt ist, dass irgendwie Leute, die irgendwie so einfachere Literatur schreiben, die so Klischees über schwarze Bücher sind, besser entsprechen und sich aber scheinbar, also ich interpretiere nur aus dem, was ich vom Trailer gesehen habe, und dann denkt er sich, jetzt schreibe ich mal so eine Klischee-Granate und dann macht er das und das Ding wird offensichtlich mega erfolgreich und dann, wie geht er damit um? Ist dann wohl so der Film. Mhm. Ist eine Dark Comedy Drama. / sowas in der Art.
Gewalt, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Rauchen, Schimpfwörter, sexuelle Inhalte. Nein, das klingt dann am Fest.
Ja, das klingt nach einem guten Film, oder? Ich meine, 5 Oscars? 5 Oscar-Nominierungen, also nicht Oscars, sondern 5 Oscar-Nominierungen für die aktuelle Verleihung, die noch bevorsteht.
Amerikanische Fiktion, ist es das?
Ja, genau das.
Ja. 7,6.
Ach, der ist das. Ja, hier, wenn du gesagt hättest, das ist der FBI-Dings von James Bond. Oder? Das ist doch der FBI-Kumpel von dem aktuellen James Bond, von dem gerade vergangenen James Bond. Das war doch eine immer wiederkehrende Figur.
Okay, den Oscar-Nominierung für Best Achievement in Music Written for a Motion Picture, den lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist zwar vielleicht auch schön, aber sorgt nicht unbedingt der Film dafür, dass es ein besonders guter Film wird. Vielleicht könnte ja auch ein Scheißfilm mit besonders guter Musik sein. Aber er ist auch nominiert für bester Film, Jeffrey Wright für Best Actor in a Leading Role und Sterling Brown für Best Performance by an Actor in a Supporting Role und Best Adapted Screenplay. Also, das sind schon 4 absolute Hochkaräter. Warten wir es ab. American Fiction. Das schauen wir nächste Woche.
Ja, ich sehe schon. Vielleicht müsst ihr ihn doch gucken. Ich weiß nämlich, das hatte ich ja euch zumindest schon gesagt, dass ich vermutlich die nächsten Wochen etwas zurückhaltender im Sneakpot sein werde. Mhm. Ich hatte, glaube ich, in der letzten, vorletzten Ausgabe erzählt, dass wir umziehen werden. Und wir kriegen jetzt quasi die Schlüssel für das neue Zuhause. Und da muss die eine oder andere Sache noch handwerklich geregelt werden. Also nicht, dass ich tapezieren könnte, ich muss aber trotzdem machen. Und
stell dich mal nicht an.
Ja, tapezieren, Böden verlegen, weiß nicht was und
Gott.
Ja, keine Ahnung. Deswegen kann ich nicht sagen, wie ich jetzt hier im Sneakpot auftauchen werde. Es könnte sein, dass das etwas knapper wird mit der Zeit im Sneakpot. Wollte ich nur jetzt schon mal hier quasi auch on air ankündigen, dass ich vielleicht das andere oder ein oder andere Mal mit Abwesenheit glänzt. Aber ich habe schon gehört, ihr schaut euch schon nach hochkarätigem Ersatz um. Ich hoffe, dass ich am Schluss doch wieder zurückkommen darf, wenn ich dann umgezogen bin.
Schauen wir mal.
Reden wir da mal drüber, gell?
Tja.
Ja.
Also, dann werden wir uns überraschen lassen, ob der Stefan diesen Film schaut oder ob er ihn schaut und auch drüber redet in dieser Sendung. Wo wir uns aber nicht überraschen lassen, ist mit der Frage, ob diese Sendung erscheinen wird, denn das wird auf jeden Fall passieren. Sneakpot.de ist die Seite, wo ihr das dann findet und wo ihr die Kommentare zu dieser Folge, das war übrigens die 817, abgeben dürft. Da könnt ihr reinschreiben, warum ihr nur 1,5 Punkte für Leave the World Behind vergeben würdet. Oder was euch sonst noch so aufgefallen ist.
Ja, und was das aktuelle
was das geheime Wort ist. geheime
das
Wort.
Das geheime Wort, genau. Nein, das auf jeden Fall
alte,
reinschreiben.
Wie heißt das? Das alte?
Das alte Wort der Woche.
Das alte Wort der Woche.
Und wo natürlich auch Stefans Hausarzt reinschreiben darf, wenn er es gefunden hat.
Wie der Befund war.
Genau. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen privacy-problematisch.
Ach, aber alles
ich hab's doch schon erzählt. Ich hab's doch schon erzählt.
Nicht, oder was?
Naja, ich glaube, wenn wir das erzählen, ist das unser Problem. Wenn er das erzählt, ja, dann ist das ein Ärztekammerthema, nehme ich an. Ja, aber gut. Wenn er es gefunden hat hier, dass er zugehört hat, das auf jeden Fall bitte reinschreiben. Und an alle anderen, danke fürs Zuhören. Oder an den Arzt natürlich auch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.